Ihr hört Fortsetzung folgt mit Ich bin nicht da. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Immer noch in abgespeckter Version. Ich glaube, irgendwie das letzte gefühlte halbe Jahr schaffen wir es irgendwie nicht mehr, alle zusammenzubringen. Der eine, der ist jetzt in den Flitterwochen auf, ich habe es vergessen.
Auf Marokko.
In Marokko, genau. Naja, auf, ich weiß, ob ich auf Mallorca aus. Aber nee, das war es nicht. Und ihr habt schon gehört, der Alex, ganz kurz die Lady zum Schluss. Alex ist auch wieder da, der hat es geschafft. Der hat diesmal das Kind rechtzeitig zum Schlafen gebracht.
Nö, es guckt noch ein bisschen Olympia, von daher.
Ist es erstmal ruhig, meinst du? Hallo Alex.
Ja, sind wir ruhig. Guten Tag zusammen.
Genau, und Annemarie, die guckt seit ununterbrochen, die hat alle Veranstaltungen geguckt mittlerweile bei Olympia, glaube ich. Bist du Olympia
heute
affin?
Nein.
Echt nicht?
Wir haben heute wieder 3 Goldmedaillen geholt. Heute ist der Tag der Aufnahme, 11. August, 3 Goldmedaillen.
Ich habe überhaupt noch dieses Jahr noch nicht einmal Olympia geguckt, aber
ja,
muss
ich
auch
ein bisschen gucken.
Ich sag mal so, wer keine WM guckt, guckt auch keine Olympia, ne? Da müssen wir uns nichts
vormachen. Ist irgendwie so anzunehmen. Man weiß nicht, erstmal EM und die habe ich auch nicht geguckt. Insofern, was soll's. Aber hier, ich habe ja auch News in Anführungszeichen. Alex hat ja gerade gesagt, warte mal ganz kurz, du kannst gleich, ich lasse dich gleich nochmal, weil du hast, alle haben irgendwas, da riech ich auch was, heute 11.8. Aufnahmetag. Ist doch mir egal, kannst du gleich hin anschließen, das ist dann brandheiß immer noch. Es ist jedenfalls so kalt, wir haben heute das erste Mal einen Kamin wieder angemacht, es wird bald Winter, es schneit. Olle, wann sind eigentlich, das ist ja nächstes Jahr, oder in 2 Jahren, Winterspiele.
Ist ja eine Mega-News.
Naja, deswegen. So, zurück zu Olympia, Annemarie. Zurück zu Olympia.
Bei mir ist eine Taube vom Baum gefallen.
Nee, das war der Sackreis, der ist aber letztens schon gefallen. Der Sackreis in China.
Sackreis, kennst du nicht?
Ach so, der Sackreis.
Der Bruder von Beutelreis.
Annemarie, was war denn mit Olympia?
Nein, ich wollte nur empfehlen, also ich gucke ab und zu auch mal so ein bisschen, ich mag ja hier dieses Springen und dann, wenn sie da so hier Kunst, also hier dieses Turnen da und auch Balken und so, finde ich ja immer ganz faszinierend, das sieht so einfach aus und wenn ich mir mich da vorstelle, wäre das dann der Sackreis wahrscheinlich, der umfällt. Aber ich schaue jetzt nicht direkt ARD und ZDF, aber auf Snapchat empfehle ich mal, wahrscheinlich wenn ihr es wirkt, weiß gar nicht, wie lange geht es noch, eine Woche, dann geht immer Olympia, oh Gott, peinlich. Leslie Jones zu finden unter LAS und dann Doc mit 4G, die ist also die Schauspielerin von Saturday Night Live. Die schaut ganz euphorisch Olympia schon seit einer Woche, so richtig schön mit USA und hat dann ein komplettes Outfit und freut sich da über alle. NBC war super geil, also NBC überträgt in den USA dieses Jahr die Olympischen Spiele und war so begeistert von ihr, dass sie jetzt einfach mal zu den Spielen eingeladen haben und heute, genau, Aufnahmetag 11.8. ist sie in Rio angekommen und das ist sehr erheiternd mit anzusehen, wie sie ja.
Ist das die auch auf Twitter und so kleine Clips verschickt hatte, wo du dann denkst, was ist das für eine, also ich habe nur die Clips gesehen.
Ja, ich glaube, das sind die Snapchat.
Okay, ja, und da denkst du so, was ist das für eine Frau? Ich wusste den Hintergrund gar nicht, aber ich dachte mir, so alle Tassen hat die nicht im Schrank.
Ja, die flippt gut aus, ne?
Ja, da denkst du so, wow, das muss mal einer hier machen, den weisen sie sofort ein. Nee, aber es war irgendwie ganz witzig, aber ich habe da null Bezug dazu gehabt, deswegen fand ich es nur interessant gerade.
Ja, genau, unter der Rubrik Random Pack.
Genau. Das. News gibt es, warum auch immer nicht so viel, die Serien laufen demnächst bald an, also im September geht es ja meistens dann wieder in die heiße Phase mit dem ganzen neuen, wie würde man so sagen, proletisch, den ganzen neuen Scheiß. Jetzt gibt es nicht so viel, ich habe aber eine Serie zu Ende geguckt. Alex, hast du da eigentlich weitergeguckt bei Preacher, bis mal interessenhalber?
Ich habe gerade angefangen.
Du hast nicht mal angefangen?
Ich glaube, das habt ihr besprochen, wo ich nicht da war.
Also jedenfalls wärmstens empfohlen, ist ja auch für eine zweite Staffel verlängert worden. Ich habe es gesehen für eine, sagen wir mal so, Comic-Verfilmung, wo ich immer sehr, sehr skeptisch bin. Mhm. Macht richtig Laune, passiert einiges an schrägen Dingen irgendwie, wie gesagt, der immer noch, ich kann es, glaube ich, zum 5. Mal, die Hörer, die hängt es zu den Ohren raus mittlerweile. Guckst dir im Original an, denn der Vampir, der damit spielt, der irische Vampir, die Stimme ist einfach grandios. Nee, kann ich also wärmstens empfehlen, wer Amazon Prime hat, der hat das im Paket quasi mit dabei und da kann er das gucken. Apropos Paket. Wir hatten ja mal eine Zeit lang auch immer ein paar Sachen besprochen, die auf Watch Ever liefen. Die hatten nicht allzu viel originelle Sachen. Die hatten, glaube ich, mal diese relativ schöne französische Sache, Alex, die wir beide gemacht haben, die Return.
Ach ja, so,
also. Da kam, glaube ich, auch, müssen wir also noch gucken, dieses Jahr, die zweite Staffel, die da zu finden ist. Denn dieses Jahr, letzte Möglichkeit, Watch Ever macht die Türen zu, die ziehen die Reißleine. Da ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig mit in Erinnerung habe, irgend so ein französischer TV-Konzern steht dahinter. Und also die haben die gegen Amazon Prime, interessanterweise Netflix sowieso und Max Dome keine Chance, gewinnen kein Land, verlieren wahrscheinlich da eher an Zuschauern, machen da nur mieser. Deswegen schließen die Pforten. Aber wir hatten ja schon mal festgestellt, ich meine, die so allgemein die Bedienung war, glaube ich, da besser als bei Amazon, aber das ist nicht schwer, aber Netflix stiehlt denen quasi mehr oder weniger die Show. Insofern wird es da nichts mehr geben, da wird Schluss sein. Bedauern wir das? Nö, ne? Wir haben es auch schon lange nicht mehr. Hat es einer von euch in letzter Zeit benutzt eigentlich mal wieder?
Ah, nee. Also ist schon ein Stück her. Ich glaube, die hatten dann mal noch vor ein paar Monaten ein bisschen Aufmerksamkeit, als sie viele Konzerte eingestellt hatten oder allgemein Musikveranstaltungen, Dokumentation. Das war doch whatever, oder?
Die ja, ich könnte sein, dass sie nochmal versucht haben. Vielleicht war das so das letzte Aufbäumen. Nee, aber da
ja, nee, also ich habe das auch gelesen vor einem Jahr, so als dieser französische Konzert da nochmal Geld reingesteckt hat. Da gab es ja schon Gerüchte, dass es da irgendwie nicht so gut läuft. Und ja, muss halt, ne, wenn Netflix, wie lange gibt es die jetzt in Deutschland? 2 Jahre oder so?
Zwei, drei mittlerweile vielleicht sogar. Naja, aber wie gesagt, gegen Netflix kann man einfach nichts machen. Die sind momentan gut. Die sind die
Wobei
Marktführer.
Wobei man ja auch hört, die sind gar nicht, es läuft gar nicht so gut.
Finanziell läuft es nicht so gut. Ja, das hatten sie auch mal gesagt. Aber ich glaube vielleicht über den langen Run.
Aber wenn du halt jeder Seite, dann gibt es hier noch Sky, wo Elias Mbarek kräftig diese Werberummel wird. Übrigens kann mir das mal jemand erklären, diese Werbung. Hier alle Serien, ich weiß nicht, kennt ihr das mit Elias Mbarek, diese Fernsehwerbung? Alle Serien jetzt als Staffeln verfügbar oder ein Staffelbox und so. Und ich verstehe das.
Verkaufen. Ja, dass du die ganze Staffel so wie Netflix halt auch.
Aber gab es die nicht sowieso schon bei Sky so? Oder?
Nö, du konntest die halt eher so auf Abruf, ne, bezahlen immer pro... Nee, also so,
ach
dass
so.
Du...
okay, gut.
Dass es so wie bei Netflix so. Ist, dass du es abrufen konntest? Nicht, nö. Das
ach so, wird okay,
immer irgendwann
gut.
zu welchen Uhrzeiten, aber halt nicht Netflix-mäßig.
Ja, machen sie ja genau. Halt also dann ist Sky da noch mit dabei, dann Amazon, die ja jetzt... Die haben ja den Schweighöfer, der macht ja jetzt die Serie für irgendwie Wanted oder wie das war.
Und das dann, alles jetzt, meinst du, TV-Werbung oder was? Weil ich
da ein bisschen also das fällt mir halt so ziemlich stark auf. Dann gibt es noch Maxdome, was für mich eigentlich überhaupt nicht interessant ist, aber das scheint ja, das läuft ja, glaube ich, mit ProSieben zusammen und das scheint ja auch echt gut zu funktionieren und naja, dann irgendwie der Markt, ne?
Halt ihr dürft ja gerne mal, also wie euer so Verhalten ist, also wenn ihr ein bisschen Zeit habt zum Kommentieren, dann einfach mal auf Fortsetzung folgt.net zur 22. Ausgabe der Staffel 6, ich bin nicht da und dann einfach mal reinschreiben, was ihr so nutzt, aber ich glaube, die meisten nehmen, wenn ich es nicht eh schon hätte, Amazon Prime, da hast du halt 2 Fliegen mit einer Klappe, kostenloser Versand und das Angebot hinten dran mit geklatscht, sagen wir mal so. Netflix ist einfach aufgrund des doch relativ häufigen originellen Formats unschlagbar, obwohl die auch die Preise angezogen haben. Ich weiß gar nicht, um 2 Euro oder 1 Euro oder irgend sowas. Also es ist nicht unheimlich viel, aber sie sind etwas teurer geworden.
Teurer geworden. Wahrscheinlich. Wobei bei Amazon nochmal, weil du ja sagst, also klar, dass du dann das Prime mit drin hast, aber da finde ich es, ich sag's mal, in Anführungsstrichen gefährlich. Da gibt es ja immer noch, wenn du was anklickst und das ist dann doch nicht im Prime mit drin und du siehst es nicht sofort, ist Arbeitskollegen passiert, also angeklickt, was eigentlich, was weiß ich hier, dann 3,99 der Film anstatt kostenfrei und das ist dann auch sofort gekauft. Also da kommt dann nicht nochmal, ja, das ist jetzt im Warenkorb oder wie auch immer. Keine
also
Ahnung,
so One-Click oder was passiert. Ist das dann?
Ne? Ja, genau. Das ist ja halt auch nicht doof, wenn du einmal nicht aufpasst.
Aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn du da anrufst bei denen, dass die das dann problemlos sagen, okay, wir nehmen es wieder raus.
Ja, aus der Box. Wenn du das nicht geguckt hast, die sehen das dann und dann kannst du, dann kriegst du es auf jeden Fall. Okay. Weil die sehen, ob du das geguckt hast oder nicht geguckt hast.
Also ob das, weil ich weiß ja, ich habe ja noch so ein Audible-Abo, die sind da auch immer sehr, sehr cool an. Also erstens kannst du da, glaube ich, Hörbücher umtauschen. Also wenn dir mal eins wirklich nicht gefallen, dann sagst du, hier ist mal scheiße, nimmst du das nächste, also kriegst du es ersetzt quasi 2-mal im Jahr, ohne dass die irgendwas machen und auch irgendwie, boah, so verfallen die Guthaben so und irgendwie ist mir mal aufgefallen, ich hatte da irgendwas gesammelt, mir fiel das gar nicht auf und dann war das immer zwei Guthaben. Ich dachte mir, hä? Und dann haben die das halt auch wieder, also auf Kulanz wieder hochgestuft auf alle. Insofern passt das schon. Aber wir haben ja noch gar nicht gesagt, was wir eigentlich in diesem Podcast alles besprechen werden. Es sind wieder mal drei Serien sehr unterschiedlicher Natur, so von ja, Krimi, Thriller über eine Sitcom, über eine Mischung aus Sci-Fi, Politdrama und nicht näher zu spezifizieren, nämlich The Night Of, dann die Jim Gaffigan Show und Braindead. Und da wir ansonsten nicht so allzu viel zu sagen haben, also jetzt zur News, weil es momentan einfach etwas stiller geworden ist, würden wir gleich mal direkt anfangen mit The Night Of. Und da wird Annemarie diesmal uns ein bisschen einführen, worum es denn dabei geht. Wobei mich zunächst mal interessieren würde, woher Annemarie auf diese Serie oder wie Annemarie auf diese Serie gestoßen ist. Das Interessante ist nämlich, dass ich einen Podcast gehört hatte. Also ich höre ja ganz viel so NPR, Fresh Air und da wurde dann mit einem der Schauspieler, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt war, der hatte da so ein Interview gemacht und haben sie über die Serie gesprochen und das ganze Konzept dahinter. Und ich war begeistert und dachte, naja, für den nächsten Podcast schreibst du es gleich rein und guck so, stand das schon drin, Annemarie, wo hast denn du das her?
Ja, ich bin ja immer am Zahn der Zeit und weiß alles. Nein, das ist ja eine HBO-Miniserie und die hat einen ziemlich guten Buzz, sag ich jetzt mal, gehabt bei mir in der Twitter-Timeline. Also ich folge ja vielen US-Journalisten aus dem ja, Entertainment-Bereich, Serienbereich und da kommt die sehr gut an und deshalb habe ich mir einfach mal ja, bei uns reingeschrieben. Gibt es ja mittlerweile, Stand heute, 11.8., wenn wir es heute schön erwähnen, gibt es jetzt schon 5 Episoden. Das heißt, die war ja schon, als ich das vor 1-2 Wochen reingeschrieben habe, lief die Serie ja schon ganz gut an.
Obwohl die ganz kurz, obwohl die in Amerika, also wie gesagt, in dem Interview über NPR, der hat er dann halt auch quasi bis auf eine Folge, glaube ich, alle gesehen. Also die haben die Möglichkeit als Presse, da kriegen die wahrscheinlich wirklich vorab schon mal die ganze Staffel zur Verfügung gestellt und nicht wie es hier bei manchen Diensten ist, wenn man da mal nachfragt, ja, sie können mal so die erste kriegen, wenn sie Glück haben, was ich persönlich ein bisschen doof finde, aber nee, also der war auch restlos begeistert von dieser Serie. Man hat eine ganze Menge auch so Trivia am Rande darüber erzählt, aber das wird Annemarie bestimmt alles auch raushauen jetzt.
Oh ja, na, ob ich Trivia habe, weiß ich auch nicht. Bei der Serie war es mal ganz verrückt, denn ich kannte zwar den Namen und dass sie HBO und Miniserie ein bisschen höher produziert oder so ein bisschen, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Also ich wusste nicht, ist das jetzt, weiß nicht, ein Polit-Thriller, ist es einfach nur ein Krimi, ist es ein Drama, also ich wusste überhaupt nichts und ich glaube, das liegt auch an der Serie, die es der Pilot ging, ich weiß nicht, fast 80 Minuten.
Ja, Doppelfolge, also fast 2 Stunden, aber so Pi mal Daumen.
Ich dachte so, oh nein, ne? Und der Anfang ist noch so. Der Anfang ist noch so ruhig erzählt und wir lernen den Hauptdarsteller oder vermeintlicher Hauptdarsteller kennen, weil ich wusste ja gar nichts. Und dachte ich so, was passiert jetzt? Und ich fand das da schon so spannend, weil ich eben überhaupt nicht wusste, was passiert. Und jetzt mache ich mal was wir ja sonst nie machen, denn ihr solltet natürlich erst unsere Review anhören und was wir davon halten. Aber wenn ihr normalerweise meiner Meinung treu seid und ähnlichen Seriengeschmack habt wie ich, dann sage ich jetzt schon mal, bevor ich was im Plot erzähle, dass ich die sehr, sehr gut finde, sehr, sehr spannend und schaut die euch unbedingt an und spult jetzt mal hier im Podcast vor in der Timeline zur nächsten Serie, denn ich fand es sehr cool, die Serie zu gucken.
Und oder ganz kurz, Annemarie, um euch jetzt zu verwirren, wenn ihr nur die Sachen guckt, die Annemarie sonst gut findet und ich nicht gut finde oder ich Sachen gucke und sagt ihr gerne mögt, dann guckt ihr das nicht. Ich finde es auch genial. Und
oh nein!
Ich finde es super. Also ich werde es auf alle Fälle bis zu Ende durchgucken, weil es ist wirklich unheimlich spannend auf seine ganz eigene Art sicherlich, aber ich hätte ich auch nicht erwartet. Ganz kurz, bei mir ging es auch so. Ich hatte dann die erste Folge angemacht, dachte mir so, wie du schon sagtest, so gefühlt, weiß ich nicht, 80, 90, 2 Stunden. Dachte mir, oh nee, für einen Piloten, weißt du, und muss jetzt nicht sein. Aber ich hatte ein bisschen Zeit geguckt und das guckte sich so weg und war.
Ja, ne?
Und habe dann gleich anschließend sogar noch die zweite Folge noch geguckt.
Boah, insofern, du bist nicht eingeschlafen.
Nee, passiert nicht oft.
Wow. Ja, also das kurz dazu, wenn ihr also mal in eine Serie gehen wollt, ohne zu wissen, was passiert, dann macht das mal und vertraut jetzt einfach mal auf uns. Also das waren so die ersten 20, 25 Minuten. Danach wird es klar, worum es so in etwa geht. Aber da fand ich halt, weil das auch bei Nacht spielt in New York und ich dachte, wow, was passiert jetzt? Ja, gut. So wie dazu. Also dann jetzt bitte vorspulen oder wie das jetzt heißt, weiterklicken im Podcast. The Night Of. Wir haben ein sein Hauptdarsteller Nasir, von seinen Freunden Nas genannt. Und ich denke mal, wir können uns zu seinen Freunden zählen, deshalb nennen wir ihn jetzt auch Nas. Junger Mann, 22, 23, geht aufs College, lebt in New York. Auf den ersten Blick sehr guter Schüler, der jetzt nicht so mit den Coolen rumhängt, wird aber in der Pilot-Episode zu einer Party eingeladen und findet er natürlich ganz toll. Und durch so ein bisschen Verwicklung wird er dann nicht von einem Freund mitgenommen, sondern nimmt heimlich das Taxi seines Vaters, also er lebt noch bei seinen Eltern, und ja, nimmt das Taxi seines Vaters, um eben zu der Party zu gelangen, die irgendwo in Midtown New Yorks ist. Und ja, da merkt man schon ganz schnell, er ist anscheinend nicht so oft dort, denn er verfand sich da auf der Straße, wird auch oft angehupt, weil es irgendwie nicht hinkriegt, dieses Schild oben am Taxi, dass er eben außer Betrieb ist, anzumachen bzw. auszumachen. Und bei ihm wollen dann Leute einsteigen und ein bisschen so, nein, ich bin kein Taxi, ich steige wieder aus. Plötzlich steigt eine junge Frau ein, Andrea, die will er erst auch rausdecken wieder, aber auch in seinem Alter sehr hübsch, sehr attraktiv, sie umgibt so ein bisschen eine mysteriöse Aura. Und naja, er ist halt immer noch ein Anfang 20-jähriger junger Mann, der erst Sex mit einer Frau hatte. Und naja, wie das halt so ist, lässt er sie natürlich im Auto sitzen. Sie will eigentlich an den Strand, Strand in New York ein bisschen schlecht. Er bringt sie dann zum Hudson River und die beiden verstehen sich ganz gut. Am Anfang war sie noch sehr wortkarg und sie öffnet sich immer weiter. Die beiden trinken was. Später nehmen sie auch die ein oder andere Droge zusammen. Sie fahren dann zu ihr nach Hause. Sieht man schon an der Gegend, ein bisschen feinere Gegend, als er herkommt. Und ja, die Party der zwei geht weiter. Die beiden landen schließlich zusammen im Bett, haben wilden, hemmungslosen Sex und am nächsten
Sieht man aber nicht, nee. Schade.
Bitte?
Dieser sieht man aber nicht, schade.
Ja, sehr schade.
Für HBO meine ich jetzt.
Nas, würde ich mir gerne nackt anschauen, so viel dazu.
Hallo.
Ja, ein wenig später wacht er auf, allerdings in der Küche des Hauses, angezogen, ein bisschen peilt, Alkohol von den Drogen. Und ja, was passiert? Er findet sie tot in ihrem Schlafzimmer.
Er haut in der Nacht schon ab.
Was?
Haut er in der Nacht schon ab.
Ja, genau. Ja.
Aber er findet sie erstmal.
Ja, genau, er findet sie ja erstmal, um überhaupt seine Intention dann abzuhauen. Er ist natürlich von der ganzen Situation überfordert. Für uns als Außenstehende, wir kennen Nas jetzt eine halbe Stunde, sehr vernünftiger junger Mann. Also für mich ist das natürlich, also für uns soll es jetzt so aussehen, hey, was denn da passiert? Also er kann es ja nicht gewesen sein, wow. Aber er wird jetzt dann verdächtigt, das denkt er eben auch. Haut ab, durch ein bisschen eigene Dummheit muss er dann nochmal zurück ins Haus, bricht quasi nochmal ein, um seine Jacke zu holen. Macht dann auch noch einen sehr entscheidenden Fehler, nimmt noch die vermeintliche Tatwaffe mit, weil da wahrscheinlich seine Handabdrücke oder Fingerabdrücke dran sind. Und ja, mehr Details würde ich jetzt gar nicht erklären. Der Pilot, also wenn ich jetzt überlege, diese 80 Minuten, da passiert eigentlich schon sehr viel, aber es wird sehr ruhig erzählt. Also,
fast europäisch, könnte man sagen.
Ja, skandinavisch.
Skandinavisch angehaucht. Europäisch, skandinavisch angehaucht.
Ja, also es ist sehr detailreich, vor allem dann, wie es dazu kommt, bis er wirklich als Verdächtiger zur Polizei kommt. Also durch einige sehr krasse, also eine Verkettung von sehr verrückten Zufällen war es für mich als Zuschauer, also ich habe richtig, also ich weiß nicht, seit ich 13 bin, coach nicht mehr an meinen Nägeln, aber irgendwie war ich hier kurz davor, weil es ist ja doch, ich sage jetzt mal, ein relativ einfacher Mord, aber die haben das so spannend schon in der ersten Folge, dass eben die Polizei auf ihn aufmerksam wird, ohne jetzt zu spoilern, weil ich will es nicht spoilern, weil es echt so spannend ist. Er ist immer kurz davor und dann passiert doch nichts. Und dann wieder und dann ist er auf der Wache und sie wissen es immer noch nicht. Und er sitzt da in dem Auto und nichts passiert. Also ich fand das sehr, sehr gut gemacht. Wir treffen dann auch schon in der ersten Folge auf seinen Anwalt. Anwalt ist es ja, Jack Stone, der quasi mit die zweite Hauptrolle der ganzen Serie spielt. Er ist eigentlich so einer, der mehr die Kleinkriminellen vertritt und er sich so ein bisschen durchs Leben schlägt. Hat
kommt das ganz kurz, kommt das eigentlich später noch raus? Also in dem Piloten muss man sich vorstellen, das ist so ein, bei uns würde man sagen, so Wald- und Wiesenanwalt. Also einer, der alles, ja, so heißt das bei uns, also der alles übernimmt von Tuten und Blasen, überall so ein ganz klein wenig Ahnung hat, aber wenn man wirklich einen Anwalt, einen guten Anwalt braucht, sollte man den eigentlich nicht nehmen.
Ja, so wirkt er auch. Also er ist so ein bisschen auch bei seinen Kollegen nicht hoch angesehen. Also er ist dann eher jemand, der jemand vertritt, der Windeln geklaut hat oder so. Aber er hat eben eine sehr hohe Aufmerksamkeitsgabe. Er denkt eigentlich auch, dass Nas nicht des Mordes bezichtigt wird am Anfang und will dann natürlich da trotzdem dann einen Riesenfall, das Prestige rausholen können, will Geld damit verdienen. kriegen können. Aber eigentlich, oder so, ist auch ein bisschen, wie gesagt, ich habe 5 Folgen gesehen. Manchmal denkt man, er ist ein sehr empathischer Mensch, aber dann denkst du, oder ist er da ein bisschen tricky? Also er ist nicht eine ganz einfache Figur, sage ich jetzt mal. Aber ja, aber eigentlich ein Wald- und Wiesenanwalt, so empfinde ich auch. Also es ist auch nur durch Zufall. Also die sagen dann auch irgendwann, sagt jemand zu ihm, na, right place, right time. Also dass er jetzt Nas gefunden hat, um ihn dann zu vertreten. Genau, also der ist noch die ganzen Episoden mit dabei. Er bleibt dann auch zunächst sein Anwalt. Es gibt dann noch so ein bisschen, oh, dann wird natürlich noch jemand, eine größere Firma auf ihn aufmerksam, also auf Nas. Und die sehen da eben auch das Prestige, diesen Fall pro bono anzunehmen, ein bisschen so ein Durcheinander. Aber Jack Stone bleibt immer mit dabei und er ist auch, ich glaube, Wald- und Wiesenanwalt sagt es ganz gut, also er ist nicht verpeilt, aber er ist halt jetzt auch nicht so der klassische, ich sage jetzt mal, Anwalt von The Good Wife, wie wir es vielleicht kennen. Vor allem steht er da im Trenchcoat und hat aber nur Sandalen an, weil er eben, und das ist für mich sehr schwer und das zieht sich jetzt schon bis zur 5. Folge durch. Er hat so ein bisschen
Fußpilz, oder?
Probleme mit seinen Füßen, irgendeinen Ausschlag oder irgendwas, wobei ihm aber niemand helfen kann. Und die Macher von The Night of mögen das anscheinend sehr gerne, da explizit mit der Kamera drauf zu gehen, denn also er hat jetzt schon verschiedene Ärzte besucht, er war auch bei einem Apotheker und das bringt dann so ein bisschen Spaß rein, also sehr eigentlich ein sehr böser Mordfall, aber dann mit dem ist halt so, da der Apotheker macht dann so ein bisschen Spaß, Homer willst du es wirklich nehmen, aber da könntest du Impotenz kommen und
Oder wenn er in der Metro sitzt, da liest er seine Akte, musst du mir so vorstellen, und zieht so aus der Tasche so Chopsticks, also so, wie heißen die, so China-Stäbchen?
Ja, so, ja, Asia-Stäbchen, genau. Ja, genau.
Und fängt er an, so halt Fuß Hand zu kratzen und die daneben, die rückt erstmal so einen halben Sitz beiseite.
Ja, weil es natürlich für ihn also unheimliche Schmerzen sind oder das Jucken, aber eigentlich will er ja nicht ran, weil dann wird es sehr schlimmer. Wir kennen das ja, haben unsere Eltern uns ja allen erzählt. Wenn es juckt, nur nicht nachjucken, sonst gibt das Narben. Genau, das erheitert das alles so ein bisschen, aber für mich, die ja nun Füße abgrundtief hasst von anderen Menschen, ist das immer sehr schwer zu ertragen. Aber ja, das lockert das alles so ein bisschen auf. Dann treffen wir auch im Piloten noch den Ermittler, der den Fall eben an sich nimmt und Nas ja quasi hinter Gitter bringen will oder jedenfalls ihn als Mörder entlarven will. Der wird, ich glaube, Piloten und ich weiß auch nicht, ob 2. Folge da auch noch mit dabei war. Er ist halt so der klassische ekelhafte Polizist, der mir sofort unsympathisch war, der Nas dann eben verhört, ohne dass er ihm die Chance gibt, einen Anwalt zu konsultieren oder dann eben so Fragen stellt, quasi wo die Antwort schon beinhaltet ist. Und Und ich saß halt nur da und denk so, na, hast du kein, weiß nicht, CSI, Tatort oder irgendwas mal gesehen, wo jeder sagt, ich habe das Recht auf einen Anwalt, bring mir einen, ohne ihn sage ich gar nichts. Da merkst du halt schon, dass der Junge ist Anfang 20, hat noch nie eine Dummheit begangen, weiß überhaupt nicht, wie ihm hier geschieht.
Der ist ja auch Klassenprimus, also der ist ja wirklich so eine Figur, so ein Vorzeigeschüler bis dato, vielleicht auch kulturell bedingt, weil er halt da noch mehr hervorstechen muss. Er ist Tutor für irgendwelche in der Uni, also wirklich so ein Musterknabe und das ist diese eine Nacht, wo er von seinem, wie nennt man das denn, also der Gegenseite, also er seinem Mitschüler oder seinem Schüler da eingeladen wird, so als Belohnung, komm, du darfst mal, weil du mir so gut geholfen hast und dann geht sein Leben in dem Moment quasi so den Bach runter.
Genau, also es kommt ja noch dazu, seine Eltern kommen aus Pakistan, er ist Muslim und das, verschwert ja quasi alles noch 500-fach, also kommt dann hier 9-11, wenn es darum geht, ob Fluchtgefahr besteht, ich glaube, das dann in der 2. Folge und hier, aber denn eine Kaution, irgendwas. Ja, wohin soll er denn fliehen? Er hat Familie in Pakistan, die er noch nie getroffen hat. Er war noch nie aus New York raus, aber natürlich wird eben, und weil er Muslim ist, dann in der Presse, ja, das was damit zu tun, Terror oder irgendwas, also so ganz, ganz furchtbar. Das kommt ja alles noch dazu und du denkst, ach, der arme, attraktive junge Mann, lass ihn doch raus. Aber die Spannung ist halt, also für mich, ich habe jetzt gerade die 5. Folge geguckt, also war für mich eine der besten Folgen jetzt. Weil es natürlich darum geht, also einmal seine Familie, die eben in New York wohnt, die ist so, ich weiß nicht, untere Mittelschicht.
Boah, also das sind halt,
normale Leute.
Ja, normale Taxifahrer als Beruf, das Taxi wird aber durch 3 Personen geteilt, also so in Schichten von 8 Stunden irgendwie. Also leben gut, haben alle MacBooks und iPads und tralala, aber trotzdem.
Die haben jetzt auch keine 50.000 genau, Dollar auf dem Konto, genau, um den Anwalt zu bezahlen. Genau. Also so als ganz normale Familie. Wie kommt die jetzt damit zurecht? Dann haben wir eben unseren Anwalt, wie er sich da durchschlägt. Ihn nimmt niemand ernst von seinen Kollegen, weil er eben der Wald- und Wiesenanwalt ist. Und dann haben wir natürlich Nas, der erst in der Polizeiwache, dann Untersuchungshaft und dann später direkt ins, ja, halt ja doch Gefängnis kommt. Wie kommt er da zurecht mit den anderen, den wirklich bösen Jungs? Und dann wird er vielleicht von jemand unter seine Fittiche genommen. Muss er da für Gegenleistungen erbringen? Ja, das sind quasi die Welten, mit denen wir uns jetzt in der 5. Folge dann auch schon beschäftigen. Und natürlich die Sache, sucht auch mal jemand nach der Möglichkeit, dass es doch jemand anderes war. Dieser Polizist aus der 1. Folge oder der Ermittler versucht dann den kompletten Abend von Nas nochmal zu rekonstruieren. Das geht dann nochmal ein bisschen weiter.
Das Interessante ist ganz kurz, dir war der ja unsympathisch. Der ist ja per se nicht wirklich unsympathisch. Das wird ja auch im Piloten, auch, glaube ich, wird ja auch drauf rumgeritten. Der ist ja sehr linientreu. Ja, aber er möchte genau seine Fälle auch zum Abschluss bringen irgendwie und hat auch irgend so, irgendeinen emotionalen Background, den er da quasi also mit Tunnelblick ein bisschen manchmal sehen lässt, aber trotzdem eigentlich grundehrlich und versucht, in die richtige Richtung zu drücken.
Wobei ich dann nicht verstehe, wenn er grundehrlich ist, warum er ihn vernimmt, also mit Videoaufnahme, aber ohne Anwalt. Also ich habe gelernt in all den Serien, die ich gesehen habe, dass das dann vor Gericht nicht zulässig ist.
Das wäre theoretisch auch haltbar, aber deswegen sagt er ja, das ist ja das Gemeine gewesen, Anführungszeichen. Pass auf, Sie haben das Recht auf einen Anwalt, Sie können darauf verzichten und Sie können von Ihrem Schweigerecht Gebrauch machen. Also diese in Amerika diese Miranda-Rechte heißen das. Das sagt er denen auch und der macht, haben Sie das verstanden? Und der so, ja, in dem Moment weiß der natürlich genau, dass der dem komplett überfordert war und keine Ahnung, was er da eigentlich sagt. Und dann fängt er an zu erzählen, wo ich Probleme hatte.
Ich muss mich jetzt mal untersuchen und hier und also ich kann dafür jetzt einen richterlichen Beschluss, das dauert aber eine Stunde länger oder wir machen es halt gleich.
Genau.
Also,
wo ich Probleme hatte, was ich ein bisschen hinterfotzig fand, wo die Eltern da waren, wo die in diesem Verhandlungsraum waren, was du halt weißt, okay, also theoretisch weißt, dass da sämtliche Gespräche irgendwie aufgezeichnet werden, in diesen, dass es da nichts Unbeobachtetes gibt. Und die saßen halt da und haben gewartet, dass die sich halt unterhalten und irgendwas preisgeben.
Also ja, das Ganze, wie gesagt, ist für mich ein sehr spannender Mordfall. Also am Ende ist es ja einfach nur, hat das getan, hat es nicht getan, eine junge Frau ist Mord. Also mehr ist das ja nicht. Du denkst, okay, da wollt ihr jetzt 8 Folgen rausschlagen. Aber ich finde es halt super gut erzählt, sehr detailreich. Also wenn ich noch überlege, aus dem Piloten, wie er, was sie da machen, also dass er erst noch diese anderen Leute rausschmeißt aus dem Taxi. Dann fahren sie nochmal zu einer Tankstelle und das wird alles, dann gibt es noch diesen Typen von der Limousine, der noch so aggro auf Andrea ist, weil sie ihre Kippe da, also das, also mein Empfinden nach wird da immer so viel Zeit, auch mit der Kamera wird da so genau drauf gegangen, so wo du denkst, oh, hat das später noch eine Bedeutung, was passiert hier und alles. Also ich finde das so gut gemacht und ja, mir macht das sehr viel Spaß. Mir gefällt auch, es kommt dann die Staatsanwältin natürlich hinzu. Es wird dann teilweise von Nas, er muss dann überlegen, okay, gebe ich jetzt vielleicht nach und bekenne mich schuldig, gehe diesen Deal ein und gehe dann nur 10, 15 Jahre ins Gefängnis, anstatt wirklich vor eine Jury zu treten, die mir dann vielleicht mich lebenslänglich verurteilen werden. Aber er denkt oder er gibt auch eigentlich zu, ich weiß es nicht, also ich kann mich an nichts erinnern, ich habe sie nicht getötet. Und vielleicht mal kurz noch als Anreiz, jetzt in der 5. Folge lernen wir auch eine andere Seite von Nas kennen, die, ja, man denkt, okay, das hat also jetzt alles in ihm so ein bisschen geschlummert, er lässt ein bisschen seine Aggression raus. Wie gut kennen wir eigentlich Nas? Wir kennen ihn nur seit dieser Nacht eben, wir wissen nicht, was vorher passiert ist. Er ist der Musterschüler, der nette Mann, der Anmerkung an Marie, attraktive Mann. Aber ja, was wissen wir wirklich über ihn? Also können wir uns vorstellen, dass er es vielleicht doch war? Und mir macht das sehr viel Spaß. Es sind jetzt noch 3 Folgen. Ja, ich freue mich drauf.
Aber ich glaube, das ist auch das Spannende an dem Ding. Das ist wie bei Columbo wusste man, okay, der war der Mörder. Hier hat man eine Figur oder entwickelt man einen Charakter, wo man nicht genau weiß, könnte er es gemacht haben, könnte es, wie gesagt, im Drogenrausch passiert sein, könnte da überhaupt was passiert sein. Und das macht die Sache, glaube ich, auch hinten raus so spannend, dass er es selber nicht weiß, man aber auch nicht weiß, ob es grundsätzlich die Möglichkeit gab, dass da halt einer irgendwie von außen dann noch irgendwas gemacht hat, weil du hast es gar nicht gesagt, also bevor er mit dieser gut aussehenden Dame da sich zurückgezogen hat in sein Quartier, wurde er ja von irgendwelchen anderen angerempelt und quasi aufgrund seiner Herkunft ein bisschen runtergemacht.
Stimmt.
Dass er Terrorist ist oder irgend sowas.
Genau.
Und der eine ist nachher auch Zeuge nochmal
alles so diese merkwürdigen
quasi in diese Richtung. Zufälle, ja, so alles so von. Und das, da ist einiges so ein bisschen mit Reibungspunkten. Das ist einfach nicht ganz klar, wie unschuldig genau. Oder wie schuldig er dann letztlich ist. Und das ist, glaube ich, also für mich zumindest, ist momentan auch noch ein großer Reiz. Ne?
Er sitzt dann, wenn er aufwacht, da mitten in der Nacht, er sitzt halt in Klamotten, also bekleidet in der Küche, wo man sich denkt, okay, wenn jetzt jemand anderes sie umgebracht hat, hat er sich dann die Mühe gemacht, ihn, der vielleicht noch weggetreten war durch all die Bogen, ihn dann wieder anzuziehen.
Ja, vor allem kein oder, Blut, ne? Also,
ja, genau, ihn zu waschen. Also es kommt ja noch dazu, dieses Messer, was dann gefunden wird, die haben ja vorher in ihrem Drogenrausch, als sie sich so gegenseitig ein bisschen aufgegeilt haben, noch so ein bisschen Mutprobenspiel gemacht mit hier Messer zwischen die Finger und einer von beiden blutet dann auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Und also es kommt ja auch noch hinzu. Also ist es vielleicht gar nicht die richtige Tatwaffe und ach ja, alles ein bisschen komisch und ich bin sehr gespannt. Das soll ja eine abgeschlossene Handlung auch sein und ich hoffe natürlich, weil ich es so unglaublich spannend finde, dass dann die richtige Lösung rauskommt. Nicht irgendwie dann sowas, ja, das ist jetzt das Ende und dann noch so eine finale Szene, wo dann vielleicht noch jemand so wissend in die Kamera lacht und denkt, hahaha, es war ja alles ganz anders. Also
da kann ich vielleicht ein kleines bisschen noch ausholen. Also ich kenne die Lösung auch nicht, aber es ist wohl, zum einen ist es ein Remake, ein britisches Remake, eine Zeit lang her, dort hieß es, glaube ich, Criminal Justice, war dort auch so eine Miniserie, war nicht nur eine Staffel, sondern mehrere Staffeln, aber im Stile von American Crime, also jede Staffel ein neues Verbrechen.
Ah ja, okay.
Und es basiert auf einem tatsächlichen Verbrechen, aber in Großbritannien natürlich in der Umsetzung, in der Adaption für HBO, für Amerika mit gewissen künstlerischen Freiheiten. Also da basiert schon ein aktueller Fall dahinter. Das heißt also, am Ende wird auch etwas rauskommen, schuldig, nicht schuldig, ein Dritter, ein Vierter, keine Ahnung. Also das ist schon dann abgeschlossen und bis zum Ende halt dann auch aufgelöst. Das macht die Sache natürlich ein bisschen interessanter.
Vielleicht noch random Fact am Rande, die Hauptrolle, also die Rolle des Anwalts sollte eigentlich James Gandolfini spielen, der Tony Soprano, ist ja leider vor einigen Jahren gestorben und deshalb lag die Serie auch noch ein bisschen. Ursprünglich wollten sie es auch an HBO als komplette Serie oder für zwei Staffeln oder wie auch immer verkaufen und dadurch und dass HBO gesagt hat, oh, jetzt wird länger und ich weiß nicht, ob da dieses Debakel von True Detective noch so ein bisschen nachhängt, wo die zweite Staffel ja auch so furchtbar war. Deshalb ist jetzt eben so diese Miniserie mit 8 Folgen geworden.
Wobei der Gandolfini immer noch, müsste man gucken auf die Credits, immer noch Produzent mit ist. Also der hat da schon wahrscheinlich schon Geld investiert und wollte das schon machen und die Rolle passt ja auch.
Da sind ja auch sehr viele Sopranos und auch The Wire, also ganz viel auch den er später dann im Gefängnis kennenlernt, auch von Boardwalk Empire mit dabei. Also irgendwie ist da das Who's Who von HBO wieder vertreten irgendwie. Die wissen wahrscheinlich, was gut ist und ja. Ist auch tatsächlich sehr gut.
Aber ich muss auch sagen, trotzdem, der Anwalt von Nas.
Nasir.
Kurz Nasir, genau, Nas. Der spielt das auch wirklich grandios. Also ich glaube, es lebt größtenteils auch wirklich von diesen tollen Figuren, dieser etwas schrullige Anwalt, der so ein bisschen an Monk erinnert stellenweise, also so einfach so ein bisschen abgefahren ist, der den Fall ja auch bekommt, obwohl er eigentlich gar nicht wusste, auf was er sich da einlässt. Der dachte irgendwie in so ein Kid, dass da ein bisschen, keine Ahnung, einmal über die Stränge geschlagen hat und deswegen ist er ja wie so die Jungfrau zum Kinde gekommen, hatte plötzlich so einen Mordfall an der Backe, worüber er sich aber freut, auf eine ganz eigenartige Weise und die selbst familiär halt auch nicht so ganz mehr auf dem Laufenden, also ein bisschen schief läuft einiges. Also ich muss sagen, das, was du schon gesagt hast, dieser Pilot, der ist unheimlich lang und der entwickelt sich wirklich vielleicht auch, also etwas langatmiger. Es wird sich viel Zeit
auf... Ja, man muss
auf,
da schon wach bleiben.
Genau, kleine Details genommen irgendwie und da denkt man sich, auf, warum, wie gesagt, die Tankstellenszene, warum zeigt man das jetzt in aller Ausführlichkeit? Gut, man denkt vielleicht irgendwann, wird er nochmal befragt und damit er dann überführt wird und sowas und dann auch so viel Dusseligkeit von diesem Nass, also er gesagt, er vergisst seinen Autoschlüssel, dann nimmt er dieses Messer mit, okay, ist nachvollziehbar, es ist sein Blut, ihr Blut dran, das ist die einzige potenzielle Mordwaffe.
Ja, genau, das sind halt also Sachen, ne? Überleg mal, du in so einer Situation, genau, denkst halt auch, ey Junge, nimm doch jetzt das oder ruf doch gleich die Polizei vielleicht, aber natürlich, ja, er wird als Muslim dann, der sagt hier, ja, hier ist eine tote Frau und oh, aber ich war es nicht, ne, also da kann er sich ja, denkt er halt auch, er kann nicht gleich selber ins Gefängnis laufen und ja, hatten, das sind halt so Sachen, wo ja, als Außenstehender
beide Drogen genommen, wie gesagt, hatten ja auch beide Sex, also es ist ja alles so, die Indizien sprechen ja alle gegen ihn und was er auch dann auch irgendwie erkennt.
Genau, die sagen ja noch, er hätte sie auch noch vergewaltigt und so, und er sagt, nein, das war einvernehmlich und ja.
Ist halt alles echt ein bisschen sehr, sehr dumm gelaufen, zumindest wenn man so nur diesen Anfang nimmt für ihn und da kommt er einfach nicht raus und dann, wie gesagt, diese dramaturgische Spannung, auch wenn viel erzählt wird, aber gerade so dieses, er wird ja dann als er nach Hause fahren will, von der Polizei aufgegriffen, weil er quasi unter Einfluss fährt. Also Drogen, Alkohol, wird mitgenommen, muss das Taxi stehen lassen und ist nur zufällig in dem Polizeiwagen, der nachher auch wieder zu diesem Tatort geführt wird. Und also da kommen so ganz viele Sachen, wo man sich eigentlich an den Kopf schlägt, das passiert überhaupt nicht. Und diese Spannung, er sitzt so da und weiß, okay, irgendwann platzt die Bombe und dann platzt sie nicht, aber er wird aus Polizeirevier genommen und sitzt da wieder und dann denkt er, irgendwann will gerade quasi so abhauen und dann kommt es halt raus, was er dann, also dass er dann beteiligt war, zumindest dort gesehen worden ist. Und das ist halt irgendwie, also dramaturgisch sehr gut gemacht. Und wie gesagt, ich finde den Cast unheimlich gut. Und auch was interessant ist, dieser Art und Weise der Folgen. Also es spielt ja nachher dann ab, oder ja gut, ab dritter Folge muss ich eben auch im Gefängnis. Also diese zweite ist quasi so diese Überbrückungsfolge. Kriegt er Kaution? Nein, ja. Und dann sieht man auch so dieses Gefängnisumfeld und dann merkt man halt, dass er dann so als jemand, also auch wie bedrückend das nachher ist, wie das gefilmt wird. Also diese kahlen, kühlen Wände irgendwie und der ist zum ersten Mal im Knast und irgendwie ist da, glaube ich, ganz am Anfang in dieser Ermittlungszelle da eine, war das eine oder eine oder Transistit, ich weiß es nicht. Und dann kommt so ein Typ an, ich sage es mal gut durchtrainiert und sagt, halt die Klappe oder ich prügel dich und dann schlägt er so lange drauf ein, bis der halt ruhig gibt und der sitzt nur da so ganz stocksteif und so Mama, hol mich hier raus, so ungefähr.
Also ja, genau, so scheiße, wie bin ich hier hingekommen? Und für uns natürlich das Bild, der hat ja gar nichts gemacht. Aber er, wie gesagt,
ich bin momentan, also mich persönlich ist eine ganz hohe, so quasi ganz knapp an der Top-Note vorbei. Es ist wirklich phänomenal, diese Show. Leider, wie gesagt, ist noch nicht zu Ende. Also die letzte Folge wird erst am 28. August ausgestrahlt. Aber es ist halt wirklich so, du fieberst wirklich mit jeder Folge mit. Die bleibt spannend, die ist spannend. Das baut sich so ein Momentum auf, wo du bedenkst, also in welche Richtung entwickelt sich das? War es nun, war es nicht? Und was kommen für Beweise? Und ist nun der Anwalt eine totale Null oder auch nicht? Also hat er es nun gut mit ihm gemeint oder nicht? Also es ist halt so ganz, ganz viel dabei, wo du sagst, du bist dir einfach nicht sicher, in welche Richtung sich das entwickelt. Es ist eine Miniserie nach diesen 8 Folgen, ist dann auch wirklich zu Ende, ist abgeschlossen, was ich immer sehr gut finde. Wenn das von der gleichen Qualität so weitergeht und wenn sie vielleicht noch einen zweiten Fall haben, ich könnte mir gut vorstellen, dass das nach dieser ersten Staffel, Miniserie, vielleicht doch nochmal eine zweite Staffel geben könnte, mit dem gleichen Cast, ähnlichen Cast. Aber wie gesagt, es lebt halt von den Personen, es lebt von dieser Spannung im Fall. Da muss man schon wieder einiges bieten, um eine zweite Staffel rauszubringen. Mein Fazit, unbedingt mal reinschauen, wirklich ein ganz heißer Tipp. Wo ich überrascht bin, dass Alex, dass du das wiederum zu langweilig fandest, dass es dir zu...
Bin ich wieder schlecht, wenn ihr das so hochlobt und ich jetzt wieder der...
Nee, aber ich finde es ja interessant, ansonsten wie ja so die Typen, wo sagen, okay, skandinavische Serien, es entwickelt sich langsam, aber es sind Charaktere.
Ja, das ist richtig. Ja.
Was hat dich hier gestört? Oder was war, wo sagst
du? Das hat mich mega genervt. Diese ganze Handlung hat mich so genervt, dieses... weil ihr habt ja auch schon angedeutet, das war so alles ein bisschen, diese ganzen Zufälle, die dann so passiert sind, da saß er dann vor dem Polizeiauto, was mal vor diesem Haus wieder gewartet hat und dann wird er mit auf die Polizeistation und haben gesagt, genau den Typen natürlich auch mitgenommen, der dann da vorbeigelaufen ist und angerempelt hat. Das hat mich so genervt, dass es alles so dann irgendwann gepasst hat zusammen. Ne? Das ist alles dass dann alles irgendwie zusammen wie so ein Puzzle zusammengepasst hat. Das hat mich, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das tierisch genervt und ich fand es einfach zu schleppend und zu langweilig und der Typ, der war so, das war halt so, wenn sie der Nerd vom, hier aus dem Buche und dann war also so ein Mathe-Ass und dann geht er einmal auf die Party und dann trifft er einmal eine Frau und die ist natürlich direkt, nimmt ihn mit nach Hause und das ist so schwach, also, ich weiß nicht, das finde ich halt so... an den Haaren herbeigezogen und dann nimmt er auch direkt dann die Drogen und dann passiert dann auch was und dann ist sie halt da tot und alles und es ist...
Nein, das darfst du jetzt nicht sagen, wenn man es sich so anhört, klingt wirklich ganz schön bescheuert.
Nein, aber ist ja meine Meinung, also ich gucke auch gerne so Serien, ich gucke auch gerne so Mystery-Crime-Serien und da bin ich echt ein Fan von, aber das hat mich überhaupt...
Am Anfang sind wirklich so ein paar Punkte, genau dies, wo du sagst, der hat noch nie Drogen genommen, hat einmal mit einer Frau geschafft, dass die attraktiv war, gut, dass der irgendwie sich hingezogen fühlt zu ihr. Aber ich weiß nicht, wie viele von 1000 Leuten dann sagen würden, okay, scheiß drauf, ich habe noch nie Ecstasy genommen, gib mir was. Und
meine, ist ja kein Dummer, ne? Das ist ja das Ding, wenn er so ein Typ von der Straße ist, der kein Hirn im Kopf hat, dann gut, und der nimmt dazu Drogen, aber der ist ein Schlauer, ne? Und deswegen, so, und das Ganze, und ich weiß nicht, ich war echt froh, wo es dann vorbei war und ich den Ausknopf drücken konnte, weil es mich einfach echt gelangweilt hat. Also tut mir leid, wenn ich jetzt bitte jetzt hier der Negativpart bin, dann solltet ihr alle gucken da draußen und jeder sich seine eigene Meinung machen, aber ich werde ich weiß nicht, ihr habt mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt, da weiterzugucken, weil es anscheinend ja doch so ein bisschen in dem Stil auch weitergeht und eher so die ruhige Erzählweise ist und mehr so der Typ dann im Fokus ist, wie er sich entwickelt oder wie er sich da fühlt im Gast oder wo auch immer. Ich weiß nicht, so richtig, mich hat es einfach nicht abgeholt und fand auch diesen Typen dann so klischeehaft und dann diese Familie, die dann natürlich dann, ja, wo dann das Bett leer ist und dann rufen die alle an und oh und weiß auch nicht. Und dann sitzt er da auf dieser Polizeiwache und weiß nicht, will dann irgendwie abhauen, glaube ich, oder versucht dann irgendwie wegzugehen oder setzt sich dann da um und ich so, oh, ja, Leute.
Moment. Ja, ja. Das
also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum, aber ja, total gelangweilt und genervt, diese. Also vielleicht gebe ich mal noch eine zweite Folge, wenn ihr sagt, das entwickelt sich noch besser. Aber mich haben jetzt auch nicht die Charaktere damit mitgezogen. Weiß nicht, war einfach nichts von mir. Vielleicht, wenn man das irgendwo in eine schöne Stadt reinsetzt und da in Erik und Emil und Olme mitspielt, vielleicht ist es dann besser. Nee, aber ganz ehrlich, wir waren es einfach zu vorhersehbar, kann man nicht sagen, aber alles zu glatt, die ganze Handlung da, ne? Das alles so ineinander gepasst hat. Es war halt, ich fand es vor allem nicht vorhersehbar. Also es war nichts irgendwie so dieser Spannungsmoment, wo man sagt, ach ja, jetzt passiert mal das oder passiert mal das. War mir irgendwie schon klar, dass am Ende dann er irgendwie auf der Polizeistation sitzt und da halt Stress kriegt. Von daher.
Na gut, aber das ist ja auch die Show, ja, per se. Das war schon klar, aber wie es dahin kam. Aber es war trotzdem, das muss ich zugeben, es waren so Momente, wo du denkst, also die sind schon, wie sagt man so schön, ein bisschen so ein cheesy, also wo er dann so sich so rausschleichen will und du weißt eigentlich, der kommt nicht bis zur Tür, da kommt irgendwas und wird entdeckt. Aber unabhängig davon, von diesen Momenten, erstens der Vorteil, die nächsten Folgen sind natürlich unter einer Stunde, also es ist dann wieder in dem Format, das ein bisschen kürzer ist. Und ich weiß nicht, also ich hatte danach direkt Lust, weiter zu gucken. Mich hat es angesprochen trotzdem. Und es war nicht so, ich gucke meine zweite Folge, mal gucken, wie es entwickelt. Anne-Marie, also weißt du, die erstmal 5 Folgen gucken und sagt, oh nee, ist doch nicht für mich.
Weißt du.
Nee, aber es war einfach toll, toller Cast. Nee, und
freue ich mich auch für euch, dass ihr was gefunden habt. Und
ja, ist
aber jetzt mal zum Vergleich, wenn ich mal jetzt einen Vergleich ziehe zu Marcella zum Beispiel. Haben wir letztens Jahr, habe ich auch durchgeguckt, war ja auch so Crime, ne, und so Mord und Pim-Pum. Ganz anders, ne? Ich fand, war das um Welten besser, das Marcella zum Beispiel. Viel spannender. Da hatte ich das Gefühl gehabt, hier komm, direkt nächste Folge und fertig gucken und bam. Aber da.
Na gut, aber bei Marcella hat es dir noch diese Ermittlerin, die so ein leicht verschrobenes
Ding hatte. Die Grundzüge ist es ja gleich, ne? so ein Crime und da ja, passiert
deswegen,
ein Mord.
Deswegen hat es mich ja gewundert, dass du da so gar nicht so anfangen kannst.
Aber es soll aber nicht sein, weißt du, der Mensch ist verschieden, Banker sind verschieden, weiß, wie es ist.
Jo. Lassen wir einfach mal so stehen.
Mit dem Mandel des Schweigens.
Zweimal Daumen hoch. Ja, und einmal, er kann damit nichts anfangen, müsst ihr mal selber schauen.
Aber also, wie gesagt, ihr könnt es nur wärmstens empfehlen. Also, wenn man wirklich mal, da dachte ich nämlich auch gerade diese Zufälle nach dem Mord, wie er dann letztendlich als Hauptverdächtiger, diese Abfolge von Sachen, aber da muss man sich wahrscheinlich dann einfach, man darf wahrscheinlich so sehr drüber nachdenken, was da gerade passiert, sondern einfach nur vor Spannung, was als nächstes oder wie er da vielleicht wieder rauskommt. Also,
ich bin ja nur ein Mensch.
Wobei das ja bei einem, ganz kurz, bei einem Thriller immer so, also so ein Krimi, ein Krimi setzt ja immer die Maßstäbe in gewisser Weise für sich, dass sie halt auch logisch nachvollziehbar sind, dass man sich da einfühlen kann. Und wenn da halt mal so eine Sache passiert, okay, er wird aufgegriffen, das ist ja noch nachvollziehbar. Dass das dann zufällig in einer Stadt wie New York auch genau das Polizeiauto ist, ist um die Uhrzeit vielleicht auch noch gerade so nachvollziehbar. Aber das summiert sich dann so auf, also wie gesagt, von Ecstasy bis, naja, er wird überall gesehen und rempelt überall an und dann wird das auch noch das sein, was dann
gedacht,
quasi das Genick bricht.
Wenn sie es jetzt nicht so machen, sondern die Polizei müsste erst ermitteln, dass dann noch mehr, wenn sie den Rest ja trotzdem so gemächlich und langsam und detailreich erzählen wollen, dass das dann am Ende nicht mehr reicht mit 8 Episoden. Deshalb haben sie ja, okay, wir sehen uns jetzt in dieser einen Folge da drauf. Sonst hätten sie es vielleicht, keiner wäre geblitzt geworden und man hätte eben sein Gesicht und das Taxi und eben dieser Nachbar, der ja seinen vermeintlichen Einbruch gesehen hat, dass man es darüber dann erkennt.
Das fand ich auch so doof, dass der genau da durch die Gardine geguckt hat, wo dann der da wieder rein ist und
Er ist ja doch Rentner-Nachbar, der schon 4 Uhr morgens
nicht nachts
ist.
Ja, wahrscheinlich schon, stimmt. In New York gibt es sowas auch, das ist richtig. Aber mir war da schon unsympathisch, wo der dieses Taxi schon genommen hat, wo der auf diese Party wollte und das nicht und der das Taxi vom Vater genommen hat. Da war schon klar, das geht um die Hose. Aber gut, ist wie es ist. Jeder soll seine eigene Meinung da stehen drüber.
Genau.
Also, ich hätte gerne mal Eriks Meinung gehört, aber das werden wir vielleicht nie erfahren.
Der ist ja auf der Insel Marokko, weißt du.
Da gibt es keinen Fernsehen, da gibt es nur Radio, ich weiß.
Da gibt es keinen Fernsehen, da gibt es nur Kamele und die bringen allenfalls die Newspaper vorbei. Nee, Quatsch, also mal sehen, vielleicht guckt das ja doch nochmal. Jetzt, aber ich weiß nicht, er ist ja auch nicht so der Typ, der so ruhige Serien guckt, der hat ja bei Marcella schon sich so ein bisschen...
runtergezogen.
Ja, fand er nicht so gut, war ihm zu europäisch angehaucht.
Ja, siehst du, so kann sich so enden, so sind verschiedene Meinungen. 4 Stühle, genau. 8 Meinungen.
Mindestens.
Wir kommen zur nächsten Show und das ist dann wieder mal eine Sitcom, wo ich ja eigentlich der Experte bin und eigentlich alles gucke, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und interessanterweise, Alex ist eigentlich nicht guckt, aber er konnte mit dieser Show auch etwas anfangen. Ich hole hier mal wieder ein ganz kleines bisschen auf, bevor uns Alex ein bisschen erzählt, worum es da geht. Zum einen habe ich die erste Staffel bereits durchgeschaut. Die lief bereits 2015. Momentan läuft auf diesem, ich sage es mal ein bisschen lakonisch, Niveausender TV Land, die 2. Staffel dieser Show und da bin ich auch wieder wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Es war auch wieder ein Podcast, in dem man nämlich Jim Gaffigan, so die Show heißt, also The Jim Gaffigan Show, und der Schauspieler spielt sich quasi selbst, ist ein bisschen natürlich fiktionalisiert, aber schon Parallelen zu ziehen in dieser Show und habe davon gehört und fand ihn unheimlich sympathisch. Bin ganz froh, dass Eric nicht dabei war, denn Jim Gaffigan hat nämlich letztes Jahr irgendwie für den Papst, als der in, ach ich weiß nicht, irgendwo in einer Stadt in Amerika war, auch dort quasi im Auditorium so ein Show-Act gemacht und da ging es in diesem Podcast auch darum, um seinen katholischen Hintergrund, seinen religiösen Hintergrund, war einfach hochinteressant, nicht wegen dieser religiösen Geschichte, aber so, was er zu erzählen hatte, dass er halt die Religion braucht, weil er einfach das Konzept von Vergebung mag und daher, weil er so ein schlechter Mensch ist, muss man auch mal eben ihn vergeben. Also er macht das halt ganz lustig und sein Markenzeichen ist der cleane, der saubere Humor, also da ist kein Fäkal und sowas, also wird in der Serie auch irgendwann angesprochen. Man kann das auch seinem Kind problemlos geben, sein Stand-Up-Comedy-Programm, und wird da nicht irgendwie anstoßen. Und deswegen wollte ich unbedingt gucken. Wie gesagt, war mir noch nie untergekommen und ich muss sagen, eine schöne Show. Und wie schön die ist, werde ich euch später noch erzählen. Und Alex wird erstmal kurz ein bisschen über die Show an sich erzählen.
Ja, das mache ich doch glatt. Also der Hauptdarsteller ist ja halt dieser Jim Gaffigan. Ist Stand-Up-Comedian, hat da seine eigene kleinen Showpart irgendwo in New York, in so einem Hinterhof, Stand-Up-Theater.
Nö, der tingelt von Club zu Club.
Also, das ist jetzt keiner, der irgendwie einen Riesenerfolg hat, sondern eher so ein bisschen über Wasser hält. Und geht es da in der Serie um seine Familie, die sehr, sehr groß ist. Also die hat man sehr schön, kennengelernt in der ersten Folge, wo überall, also sie wohnen in einer sehr, sehr kleinen New Yorker Wohnung mit 5 Kindern. 5 Kinder, was die Wohnung absolut nicht hergibt. Also die war eine sehr schöne Darstellung oder eine
mit 2 Schlafzimmern.
Da war überall im Schrank war ein Kind und da waren Kinder. Also waren alles noch sehr kleine Kinder. Also das ist ein riesen Chaos in der Wohnung. Und seine Frau wohnt natürlich auch da. Und in der ersten Folge hat man so ein bisschen das Familienleben kennengelernt und wie er vermutlich oder vermeintlich noch ein 6. Kind unterwegs war, was sich dann aber als Fehlalarm herausgestellt hat und sie dann offen über eine Sterilisierung seinerseits gesprochen haben. Und ja, und im Prinzip halt die beiden, also seine Frau und er, sich so ein bisschen gegenseitig hochschaukeln oder aufreiben, weil sie genau weiß, dass er sowas nie machen würde, weil er vor Schmerzen so viel Angst hat oder keine Schmerzen ab kann. Er aber gegenüber ihr halt so ein bisschen den starken Louis raushängen will und sagt, naja, er macht es doch, ne? Weil er kann es ja und ist ja seine Entscheidung. In seinen Körper. So, und darum geht es eigentlich in der ersten Folge. Relativ simples Thema, kein tiefgehendes Thema, aber halt lustig dargestellt, weil dann hat er halt noch seinen besten Freund an der Seite, der halt überhaupt keine Familie und kein Kindermensch ist, sondern so ein bisschen dem, freundlich gegenübersteht, sondern immer so ein bisschen einen raushängen lässt und so ein Showy und so ein bisschen Anti-Kinder-Typ, was überhaupt nicht eigentlich zu ihm passt, ne? zu dem Jim passt, weil er so eine riesen Familie hat. Und dann halt noch der beste Freund von ihr, ist halt so ein schwuler Immobilienmakler. Auch immer ganz witzig, schon irgendwie 5 oder 6 richtig schöne Wohnungen den beiden vermitteln wollte, aber sie immer irgendwas Doofes gefunden hat, warum sie die Wohnung halt nicht nehmen. Und das ist eigentlich schon gewesen. Ne? Und das ist so die erste Folge und ein ganz einfaches Thema. Und dann geht es halt darum, dass er sich halt sterilisieren lassen will und dass das dann aber doch nicht durchzieht. Und ja, eine ganz, ganz simple oder ganz einfache Familien die Serie, die aber, wie ich fand, also ich bin auch kein großer Comedian-Fan, ich aber sehr, sehr sympathisch fand, also die Typen in Jim fand ich sehr sympathisch, lustig, das war so ein, ja, kein klassischer New Yorker, sondern eher so ein bisschen, ne, nicht gerade der attraktivste Mann unter dem Himmel, hat aber eine ganz attraktive Frau da gefunden und dann hat diese vielen Kinder, die halt eigentlich mega nerven im Alltag. Und dann halt diese Freunde, ne, die waren auch einfach, waren lustige Charaktere, der Immobilienmakler und der Anti-Kind-Typ. Von daher, das Ganze, die ganzen Leute fand ich sympathisch, hab's gerne geguckt. Vielleicht gucke ich uns auch mal noch eine zweite Folge, was sehr selten vorkommt, aber hier mache ich vielleicht mal, weil einfach, es war einfach schön zu gucken, kurzweilig und so ein bisschen, ne, muss man nicht viel nachdenken und war eine lustige kleine Geschichte. Und da kann ich mir da gut vorstellen, nochmal was zu gucken. Ja, so viel dazu. Jetzt wirst du bestimmt abgehen, deine.
Genau, ich hole noch ein kleines bisschen aus. Also wie gesagt, ich kannte Jim Gaffigan vorher auch nicht. Ich werde mal gucken, ob man vielleicht mit dem einen oder anderen Streamingdienst eben noch so sein Stand-Up-Programm findet. Denn ich muss sagen, das, was man zwischendurch immer so mal mitbekommt, der ist also vielleicht auch ein Humor, den man mögen muss, aber unheimlich sympathisch als Typ. Der war in diesem Interview, das ich gehört hatte, schon sympathisch. Und das ist genau, also der spielt da nicht allzu viel. Das ist schon eher so als Figur sein Stand-Up-Programm. Also er redet, wie du Alex schon gesagt hast, das ist so ein Typ, so ein bisschen aufgedunsen. Sein erster Trip ist dann immer zum jeden Morgen geht er zu ach, wie hieß es denn nochmal, so ein ganz bekanntes Diner, wo du so Pastrami-Sandwich bekommst, was immer wieder die ganze Show hindurch erwähnt wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch wirklich jeden Tag einkehrt. Das eine Show ist nachher auch so, wo er sagt, also was wäre, wenn er nicht hingeht, dann wäre dieser Laden schon lange pleite gegangen. Cuts heißt das, glaube ich, American oder Cuts, ja, egal. Kennt man jedenfalls, hat man in diversen Shows schon gesehen und hat auch bei kulinarischen Reisen immer schon mal mitgekriegt. Und der sieht halt so ein bisschen aufgedunsen aus, kommt nach Hause, spielt so diesen typischen Familienvater, sehr fürsorglich, liebend, aber auch so dieses Typische. Er kommt von einer, ja, ich sag mal, Außenaufenthalt zurück, war eine Woche nicht da oder so und jetzt will er mit den Kindern Zeit verbringen und das kennt man als Elternteil vielleicht auch. Man vermisst seine Kinder und 6 Minuten später sitzt er auf dem Bett und sagt, nee, die nerven mich schon wieder. Also da ist alles, die ganze Fahrt raus und das spielt er halt so authentisch und einfach so sehr liebenswürdig und ist ein Familienvater, kümmert sich um seine Familie und versucht halt gleichzeitig irgendwie dieses Leben eines Stand-Up-Comedian, der dann jeden Abend oder öfter abends halt wirklich so durch diese Clubs tingelt und da sein Programm runterzieht. Übrigens, glaube ich, gar nicht so schlecht im Geschäft ist, weil sein bester Freund, gespielt von Adam Goldberg, der, glaube ich, auch Comedian ist, der spielt auch so ein bisschen so diesen Antipart, während er, Jim Gaffigan, eher so dieser ganz cleane, saubere ist, macht er doch eher so ein bisschen die dreckigen Witze, versucht dauernd irgendwelche Frauen anzubaggern und irgendwann versucht er auch noch die Schwester seiner Frau anzubaggern und der will auch immer nicht hochkommen in die Wohnung, weil er halt die kleinen Fenster so als Teufelswerk sieht und da sich nicht beeinflussen lassen will. Und also sehr, sehr sympathisch. Und ich hatte ja ganz am Anfang schon mal anklingen lassen, auch dieser, ich sag mal, leicht, man darf sich nicht zu viel nehmen, dieser leicht religiöse Aspekt, der ist dann auch mit dabei, denn die Frau von ihm, gespielt von Ashley Williams, die geht regelmäßig in die Kirche und irgendwann geht Jim Gaffigan auch mal mit in die Kirche und dann begrüßt der Pfarrer ihn so und er wusste gar nicht, dass er überhaupt noch am Leben ist oder sowas, er wäre schon irgendwie tot und schön, dass es dich gibt, sowas. Also der hat 5 Kinder und der Jim Gaffigan hat erzählt, ja, er ist überhaupt kein großartiger Kirchgänger gewesen und jetzt geht er quasi so jeden zweiten Tag in die Kirche und lässt ein Kind taufen, hat halt auch schon 5 Kinder, also da merkt man halt, da fließt so viel ein und man spürt auch, dass das Skript ist halt so, aus der Umgebung heraus wahrscheinlich erwachsen, was er so wahrgenommen hat. In der einen Episode gibt es halt einen Moment, wo ein Kind so sein MacBook schnappt und er so auf dem Klo sitzt und das Kind ist erstmal so in der Badewanne versenkt und er sich darüber aufregt, da ist seine ganze Arbeit drauf, er macht schon nicht viel, aber das, was drauf ist, ist jetzt auch weg so ungefähr. Also ich persönlich mag ihn, also er spielt wirklich diesen bodenständigen, tollen und das Interessante bei dieser Show, das sind ja nur 11 Episoden für die erste Staffel, es tauchen immer wieder diverse wirklich TV-Persönlichkeiten auf. Also von angefangen von Jimmy Fallon, wo er so eigentlich einen Gastauftritt haben soll, wo aber dann jemand ihn so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung zieht. Ganz am Ende gibt es eine, also die finale Folge ist das, glaube ich, da spielt Steve Buscemi mit. Grandios macht er das, also das ist so ein Was-wäre-wenn, da spielt er da so diesen Schutzengel. Matthew Broderick spielt kurz mit, Alec Baldwin spielt mit, eine immer wiederkehrende Rolle, und das fand ich irgendwie interessant, spielt Macaulay Culkin, also hier von Kevin allein zu Hause, der spielt immer mal mit, und die Chemie zwischen den beiden ist einfach genial, weil er sieht ihn, also McCulkin, also Jim Gaffigan sieht McCulkin, und die überlegen die ganze Zeit so nonverbal, ist denn das nun der Schauspieler von Kevin allein zu Hause? Dann trifft er ihn irgendwie beim Starbucks, und da verkauft er Kaffee, und ganz am Ende kommt er halt McCulkin mit Alec Baldwin nochmal, und dann rastet er so ein bisschen aus, also Jim Gaffigan, und da merkt man so, dass dann rauskommt, dass das auch wirklich McCulkin ist. Man erkennt ihn ja zwar, aber trotzdem, also diese Chemie stimmt halt irgendwie, und diese ganzen Auftritte, die ganzen Cameo-Auftritte, die unterstützen das nur. Das ist jetzt nicht kein Mittel, dass man sagt, okay, man guckt das jetzt nur wegen dieser Person, sondern ich habe es allein nur wegen Jim Gaffigan geguckt, wegen seiner unheimlich sympathischen Frau, und warum diese Show ein Muss ist. Das ist für mich wirklich jetzt dieses Jahr die beste Sitcom, die ich gesehen habe, ist nachher auch das Ende der ersten Staffel, wo es zum einen ganz am Ende eine kleine Überraschung gibt, die will ich nicht verraten, die müsst ihr einfach mal gucken, da müsst ihr bis zur 11. Episode durchhalten, dann kriegt man auch noch so ein bisschen einen privaten Einblick von Jim Gaffigan, aber sie feiern in dieser 11. Episode quasi schon die Verlängerung, dass sie eine zweite Staffel bekommen haben, da kommt wirklich dann das gesamte Team, auch die Leute, die hinter der Kamera stehen, alle hervor, trinken ein Glas Sekt und freuen sich quasi schon, dass das in die zweite Staffel gekommen ist. Einfach ein unheimlich sympathischer Cast, also ein intelligent gemachte Sitcom, die ohne Plattenhumor auskommt, der immer mal durch diesen, ich sage es ja schon mal, diesen Adam Goldberg, der so ein bisschen immer mal so leicht mitschwingt, auch dieser, den du von dir angesprochen hattest, dieser Immobilienmakler, gespielt von Michael Ian Black, der ist unheimlich witzig, der ist immer zum richtigen Zeit, am richtigen Moment, das ist halt quasi der beste Freund der Ehefrau, der quasi in der Wohnung halt auch irgendwie schon von früh am Frühstückstisch mit sitzt, gut, Jim Gaffigan, der steht halt relativ spät erst auf, und die Art und Weise, wie es gemacht wird, wie auch Jim Gaffigan manchmal zu Dingen erpresst wird nachher, also da bringt dann die Frau hier die Kinder alle weg, die haben auch eine Haushälterin, die so eine spanische, ich sag es mal, Nanny Blanca, die da mal mit auftaucht. Also das funktioniert alles schon, und irgendwann erpresst die Ehefrau ihn so, ja, bringt so ein Pastrami-Sandwich oder irgend so ein Bagel mit, und dann schmeißt es in ein Klo, und weil sie sich halt so betrogen fühlt und erregt sich halt die ganze Zeit darüber auf, warum ist das Essen weg? Also so Essen ist in dieser Show, wenn man ihn anguckt, halt schon ein Thema. Sein Showprogramm zieht sich um, ach, keine Ahnung, Avocados, um Bagels, um alles Mögliche irgendwie. Er ist sein Leben so, und auch das Essen hat einen ganz hohen Stellenwert bei ihm. Und ich muss sagen, also wirklich beste Sitcom seit langem, die ich gesehen habe, die mir unheimlich gut gefallen hat, und wo ich mich jetzt schon auf die zweite Staffel freue, und ich hoffe, dass da noch was kommt. Und sie machen sich selbst in der Show über TV-Land lustig irgendwie, dass ja, da treffen sie irgendeinen anderen Comedian, den ich aber nicht kannte, und meinte so, ja, er hätte jetzt auch eine Show bei TV-Land, und dann meinte so, ja, nee, das kannst du nicht machen, da bist du doch als Comedian irgendwie unten durch. Also die nehmen sich alle nicht so ernst, und gleichzeitig hast du so ein bisschen so einen Einblick hinter die Kulissen eines Comedian, was die eigentlich den ganzen Tag so treiben und wie die ihr Programm da zusammenkriegen, wie die leben und sowas, und das ist einfach großartig gemacht, kleines Kunstwerk so am Rande, sollte man unbedingt mal gesehen haben, hat mir ausgesprochen gut gefallen, und wenn es Alex schon gefällt, also nicht Sitcom-Schauer, dann soll das schon was heißen. Wo ich überrascht bin, dass Annemarie mit dieser Show überhaupt nichts anfangen konnte, also sinngemäß hat sie geschrieben, unlustig, nutzlos, verstehe ich nicht, was hat dir da nicht dran gefallen? Nö, reichen nicht. Na, ich möchte schon wissen, nein, was dich daran stört.
Klar, das ist, nein. Ja, also ich finde ihn so blass und überhaupt nicht mein. Also ich habe nur den Piloten gesehen und kann überhaupt nicht sagen, was da jetzt ein Witz sein sollte. Ich habe sie anscheinend alle nicht gefunden. Also so diese kleine Rivalität zwischen Ehemann und Frau, als es da um die Vasektomie ging. Und nur um uns zu zeigen, wie gut beide sich ja gegenseitig kennen und ja, die Kinder halt, ja, geil, kleine Kinder, die ab und zu anscheinend mal für so ein bisschen Story sorgen werden. Also es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Mich hat ganz stark an King of Queens erinnert, nur dass eben statt der Kinder dann, da gab es diesen Vater, oder? Also, und das war auch so eine Serie, die ich nie gesehen habe, obwohl das ja auch so späte 90er-Comedy war, wo das alles mit reinfiel. Und das war immer eine Serie, die mich total abgeturnt hat. Und hier ist es genauso. Also ich finde ihn unglaublich unsympathisch. Ich weiß, ich kann es mir halt, so wie ich mir vorstelle, dann wie es dann halt nur weitergeht. Er hat dann, oder naja, hast du ja jetzt eigentlich schon erzählt und das kriegt mich überhaupt nicht an. Mir die Sidekicks fand ich ganz okay, also ihren besten Freund und ihn, dass das dann so krass da auf dem Spielplatz, dass er da immer draußen steht und verstehe ich dann diese Dynamik mit ihm als besten Freund zu diesem Gym, wie das funktioniert, weil er schon als relativer Arsch dargestellt wird, der eben mit den Kindern nichts anfangen will und auch mal so ein bisschen gegen die Frau stichelt, wobei es im Gegenteil ja genauso ist oder im Gegensatz ihr bester Freund ja nicht verstehen kann, wie sie mit Jim zusammen verheiratet sein kann. Ja, also mich hat's gefreut, die Hauptdarstellerin, die Ashley Williams, hat ja die Victoria in How I Met Your Mother gespielt, falls sich noch jemand an diese Comedy-Serie erinnert von vor ein paar Jahren.
Ja, ich habe überlegt, die ganze Zeit, die kam mir bekannt vor,
aber
das hätte ich jetzt gar nicht zuordnen können.
Sie kam mir auch furchtbar bekannt vor und dachte, nein, wo steckst du die denn jetzt hin? Und ja, also Victoria aus der ersten Staffel, die nach Deutschland ging, um hier Pralinen, hier Patisserie und so zu machen, die Freundin.
Genau. Hatte der auch, blöde Frage, blonde Haare oder so ein bisschen brünette Haare?
Ja, brünett,
also irgendwie,
würde ich sagen. Ich glaube, länger, oder? Weiß auch nicht. Na und halt den besten Freund von ihm, dieser Adam Goldberg, hat ja, also ich kenne ihn vor allem als Eddie von Friends, dieser Psycho, teilweise Mitbewohner von Chandler. Das war ganz lustig. Ja, aber halt diese Serie, also das war überhaupt nicht mein Humor. Ich dachte, okay, so eine Anführungsstrichen billige Familien-Sitcom, wo für mich kein Sitcom dabei ist, weil ich überhaupt keinen Spaß sehe. Ich finde ihn unsympathisch. Hat mich eben sehr stark an King of Queens erinnert, was für mich auch immer so eine Serie war. Irgendwie ein dummer Idiot, der nur auf der Couch sitzt und dann eine tolle Frau hat, die alles für ihn macht.
Wobei man das meines nach nicht ganz vergleichen kann.
Ist
schon ein anderes Metier, würde ich sagen.
Ja, also ist nur so in meinem Kopf irgendwo, stecke ich das in die falsche Schublade, ist vielleicht auch falsch, aber hier dachte ich mir, ist es trotzdem für mich ein Schwert, eine zweite Folge gucken, weil das ja einfach nicht meins war. Und auch die Gaststars, die reißen es bei mir jetzt auch nicht so raus und das ist...
Nee, aber das ist ja auch das Schöne bei der Serie. Es ist, die lebt ja nicht von den Gaststars. Das ist der Einzige, der ja auch ein wiederkehrender Charakter ist. Es ist wirklich dieser Macaulay Culkin, der ja, sagen wir mal so, unvorteilhaft vielleicht ein bisschen gealtert ist im Verhältnis zu dem, wie man ihn vielleicht aus Kevin allein zu Hause kennt. Aber die Dynamik da, ist das nun, ist das nicht? Also Jim Gaffigan erkennt ihn ja oder kennt ihn auch nicht und schweigt nicht. Was immer mal so aufgegriffen wird, das fand ich unheimlich witzig. Es ist jetzt nicht so dieses... Schenkelklopfer witzig, aber so dieser unausgesprochene Witzigkeit irgendwie, die da mal mitschwingt und anscheinend verstehen die beiden sich auch gut, wenn man nämlich dann, so wie gesagt, diese 11. finale Folge, wo die alle
das
feiern, so ein
bisschen sympathisch.
Dann
also
sieht.
Da, wenn das hier mit dem und dann die Crew, also ich finde ja grundsätzlich diese Wieland-Sachen auch sehr sympathisch. Das mag ich ja, sowas unterstütze ich ja, aber ich kann überhaupt nicht, auch dass Alex das gut fand, komme ich ja überhaupt nicht drüber weg.
Ja, manchmal ist es aber seltsam.
Was ist mit dir los?
Nee, also ich habe da wirklich die, ich glaube, an 2-3 Tagen oder so die erste Staffel komplett geguckt und es hat mich schon gefreut, dass es in dem Fall auch gleich die zweite gibt, beziehungsweise die zweite läuft gerade, glaube ich, noch aktuell bis September rein oder so, denke ich mal. Da werden noch einige kommen. Tolles Ding, großartige Show, auch wenn Ann-Marie da vielleicht nicht ganz so begeistert ist. Ich lege sie nochmal wärmstens ans Herz, weil, wie gesagt, bisher komplett unter dem Radar gelaufen, noch nie was davon gehört, weder von Jim Gaffigan noch die. Und war restlos begeistert, dass es eben solche, also für mich jetzt, solche kleinen Perlen noch gibt, wo man sich wirklich dran erfreuen kann. Und ich hoffe, dass die in der zweiten Staffel ein ähnliches Konzept fahren, dann nochmal irgendwie was Ähnliches in diese Richtung bringen und dass sich das nicht zu schnell abnutzt. Und wie gesagt, ein sehr, sehr sympathischer Cast durchweg mit ganz unterschiedlichen Charakteren.
Also da kann man ja auch bei dieser 21 Minuten Comedy auch nichts falsch machen, da...
Das ist ja das Schöne.
Und entweder lacht man oder man lacht nicht.
Genau. War das eigentlich bei Adam Goldberg, also bei seinem besten Freund, der spielbar immer außen steht, schon im Piloten, wo er dann von der Polizei Päderast abgeführt worden ist? Okay. Fand ich irgendwie.
Ja,
und die halt beiden haben dann nichts gemacht.
Ja, klassische Gag. Also es musste ja kommen. Er steht am Thron vom Spielplatz und ruft dann rüber und dann, ja, warum schauen sie hier Kinder an? Sind das ihre? Nein, ich gucke nur diese hübschen Kinder hier an. Und dann, oh. Und er checkt es nicht, das ist die Polizei. Und dann noch, ja. Nicht so meins.
Okay. Kommen wir doch direkt zur nächsten Show und das ist Braindead.
Nein, ich hab doch...
Ach, du hast ja noch News. Dann kommen wir nicht direkt zur nächsten Show, sondern wir holen ein wenig aus. Du hast noch zwei sonstige News oder zwei sonstige Themen.
Können wir gleich zu einer Comedy kommen, die es vollkommen wert ist, zu schauen, im Gegensatz zur Jim Gaffigan Show. Ich wollte nur sagen,
nach geteilter Meinung.
Fandest du ihn nicht gut?
Jim Gaffigan fand ich doch toll, hab's ja gerade gesagt.
Achso, nee, aber die jetzt kommt. Und zwar die Carmichael Show, die hatten wir ja vor einigen Wochen mal im Programm, wollte ich gerade sagen, im Podcast. Und ich wollte nur kurz erzählen, dass ich da jetzt, da hatte ich ja, glaube ich, die erste Staffel gesehen. Und jetzt habe ich mir auch in meinem wohlverdienten Urlaub die zweite Staffel, die dieses Jahr 2016 gelaufen ist, angesehen. Das waren nochmal 13 Episoden und es wird auch eine dritte Staffel dann nächstes Jahr geben, was mich unglaublich freut. Also das war ja wieder so eine Überraschungskomödie. Da bin ich auch, ursprünglich bin ich ja auch so rangegangen wie Jim Gaffigan, noch nie von gehört. Aha, Familienkomödie, aha, was soll das sein? Und die hat mir vollkommen die Socken ausgezogen und mit mal hier vollkommen ausgeflippt.
Aber ganz kurz mal, bevor du weiter erzählst. Also ich verstehe manchmal, also dieses, da müsste man mal analysieren, warum gefällt dir jetzt die Carmichael Show? Gut, die ist politischer, die ist vielleicht noch cleverer, ja, irgendwie.
Da, ja, genau.
Aber
und die hat bessere Charaktere, die mich vielleicht mehr ansprechen. Also weil Jim Gaffigan, das war für mich halt so eine...
Ja, der hat so ein bisschen was, sagen wir, von Homer Simpson so vielleicht, lasch, so leicht
ja,
wenig.
Ja, aber es war einfach langweilig. Also da war nichts, wo irgendwas bei mir gekitzelt hat, wo ich gesagt habe, okay, da die Geschichte könnte mir irgendwas geben oder da, also entweder muss es bei mir ganz albern sein, dass ich total lache oder interessante Figuren oder eben eine Geschichte, die ich sehen will, was natürlich bei Comedy-Serien schwierig ist, dass da überhaupt eine fortlaufende Geschichte gibt. Oder es muss irgendwie, das Beste ist natürlich, wenn alles stimmt, wie beispielsweise bei der Carmichael Show. Das war ja da, also wie gesagt, auch Familien-Sitcom, wo der ein Sohn dann noch eine sehr streitlustige Freundin hat, mein Lieblingscharakter, Maxine. Und da ist wirklich jede Folge, gibt es ein bestimmtes Thema, was auch, ist jetzt nicht so, dass sie sagen, so, jetzt reden wir mal über Donald Trump beispielsweise. Damit wurde das Finale gefüllt, sondern das hat direkten Einfluss auf die Familie, dass eben durch irgendwelche Umstände sagt der Vater dann, boah, ich fand das jetzt so interessant, ich wähle den jetzt. Und dann kommen natürlich Argumente, warum nicht. Dann geht der Einfluss noch weiter, dass eben ja tatsächlich noch etwas sehr Schlimmes passiert mit der Familie in Bezug auf Trump, jetzt als Beispiel. Und das hat mich halt, und das hat die tollen Charaktere, die verrückte Mutter beispielsweise, die aber auch total nett ist. Und dann die Geschichte eben mit Maxine und Gerard, also der Freund, der Sohn der Familie, wie es mit deren Beziehung weitergeht. Und es ist sehr lustig, es sind sehr teilweise alberne Witze, es sind sehr politische Witze, wie du schon sagtest. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Da kann ich uneingeschränkt beide Daumen nach oben geben und freue ich mich schon auf eine dritte Staffel. Und immer sehr aktuell. Also,
naja, sehr am Zeitgeist, hier, das muss man wirklich sagen. Ja. Donald Trump.
In front of a live studio audience. Also... Ist es nicht auch TV-Land? Überlege ich gerade.
Nee, oder? Ich würde jetzt sagen, warte mal, ich guck mal nebenbei.
Ja, genau. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie immer so trockener Humor, finde ich. Also das, oder es sieht so leicht aus
NBC.
Bei denen. Achso, okay. Ich nehme alles zurück.
Und behaupte das
Gegenteil. Habe ich denn letztens auf TV-Land? Jetzt muss ich selber nochmal warten. Ja, auf jeden Fall gefällt mir das sehr gut. Und du hattest ein bisschen davon geguckt, oder wie war das?
Nee, ich habe noch nicht komplett die erste Staffel durch. Ich habe fehlen bloß 2-3 Folgen noch oder sowas. Aber das ist so eine Sache.
War die erste Staffel nicht nur 6 Folgen?
Dann habe ich die nicht bei der zweiten vielleicht. Also jedenfalls habe ich noch ein paar Folgen, die ich gucken kann, so rum. Kann sein, dass ich schon bei der zweiten bin und da noch nicht ganz durch habe. Aber es ist halt wirklich eine intelligente Sitcom. Also wirklich so, wo politische Themen auch so, ja, wie sagt man so schön, naja, also Themen, die jeden irgendwie angehen, irgendwo, wo man sich denkt, da kann man philosophisch darüber das auslegen und die bringen das halt auf eine Art und Weise rüber, die humoristisch ist, witzig irgendwie und also mir gefällt sie ganz,
ja,
ganz
auch groß. So, die argumentieren dann untereinander und irgendwie auch wenn du mit in die Diskussion mit reingehen würdest und du hast den Standpunkt, den eben eines der Familienmitglieder hat, der das Gegenteil quasi oder die Gegenargumentation wird ja so aufgebaut, dass das natürlich nachvollziehbar ist. Die erzählen ja dann keinen Quatsch, sondern du denkst uns selbst und genauso ist es ja dann dort in der Show. Und ich sage, ja, okay, da hast du recht, aber eigentlich ist es doch trotzdem so und so und das belege ich damit und damit. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so Frotzeleien, wo sie am Stammtisch sagen, oh, Merkel muss weg, sondern das ist wunderbar aufgearbeitet und es macht sehr viel Spaß, dem Ganzen zuzusehen. Dazu kommt eben noch die für mich persönlich sehr sympathischen Figuren und der Witz, der Serie. Also da. Und war für mich, wie gesagt, einer der Überraschungshits in diesem Jahr,
definitiv,
was wir hier gesehen haben.
Definitiv, ja. Kann man nicht anders sagen. Du hast doch eine zweite News, also beziehungsweise eine zweite Anmerkung.
Genau, das ist irgendwie random Fact, was ich herausgefunden habe, wo ich euch natürlich dabei euch das auch mitteilen will. Also einige werden vielleicht sagen, Annemarie, bist du dumm, natürlich weiß man das. Und zwar, wie fange ich jetzt? Also, ich schaue ja Pretty Little Liars. Ich weiß, eine teilweise sehr bescheuerte Serie, aber die macht mir eben auch sehr viel Spaß. Und das Mastermind dahinter ist Marlene King. Erwachsene Frau, wo ich immer da, ja, okay, musste ich mich weiter mit beschäftigen. Jetzt durch einen dummen Zufall war ich auf ihrem Instagram-Profil und weil ich ja so ambivalente Meinung zu Pretty Little Liars hatte und stand halt irgendwie, ihr kennt mich, weil ich Serien gemacht habe und Filme. Und da dachte ich so, ach, was hat die denn jetzt noch für Filme gemacht, wenn schon Pretty Little Liars teilweise so bescheuert ist? Und guck so in ihre IMDb und sehe, dass sie 95 Now and Then den Film gemacht hat. Also in Deutschland, glaube ich, bekannt unter Now and Then, Damals und Heute. Und da bin ich ja fast von der Couch gefallen. Der Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus meiner Jugend, würde ich sagen. Der, meiner Erinnerung nach ist der in den Anfang der 2000er auf ProSieben Sonntagnachmittag rauf und runter gezeigt worden. Also ich weiß, ich hatte dann auch mir den auf VHS aufgenommen und ach, fand ihn ganz, ganz toll und bin da jetzt vollkommen geplättet, dass die Frau vor, oh Gott, 21 Jahre sind das ja schon, diesen tollen Film gemacht hat. Und ja, das war jetzt einfach nur ein random Fact. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film?
Nee, sag mir gar nichts.
Ich glaube, das ist eher so...
Founding?
Nee, ich hätte jetzt eher meine Altersklasse vielleicht. Nur finde ich nicht, Frauending ist ein Coming of Age. Also wir haben vier, also so die Rahmenhandlung oder also Einstieg des Films und das Ende sind eben vier erwachsene Frauen, die Rosie O'Donnell, Melanie Griffith, Demi Moore und, Moment, jetzt muss ich selber gucken, und Rita Wilson, genau. Die waren eben oder sind Best Freundinnen und haben sich mal als Zwölfjährige geschworen, ja, wenn eine von uns ins Haus kommen wir alle wieder zusammen und eine von denen bekommt jetzt eben mit Anfang 30 ihr erstes Kind und dadurch kommen sie alle zusammen und erinnern sich an diesen tollen Sommer irgendwann Anfang der 70er, als sie 12 Jahre alt waren und das Leben und sie ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Und das ist eben eine ganz tolle Coming-of-Age-Story. Also die Freundschaft untereinander, also ganz interessant, ist ihr Erwachsenen.
Klassischer Frauenfilm, oder?
Nee, ich gucke gerade, mir kommen die jungen Figuren irgendwie bekannt vor.
Ja, genau, weil das ist halt ganz interessant. Es ist nicht nur, dass die Anführungsstrichen älteren quasi ganz bekannte Schauspielerinnen sind, sondern auch die Jungen. Also Christina Ricci, Gabby Hoffman, Thora Birch. Aber was macht die eigentlich? Die mochte ich ja gerne. Und noch Ashley S. Moore, wie ich jetzt bei meiner Recherche gesehen habe. Die ist leider schon in ihren 20ern verstorben. Und es geht eben um die Freundschaft untereinander. Es geht um die Familie. Es geht darum, also bei der einen lassen sich die Eltern scheiden. Und das Ganze spielt in so einem piekfeinen Vorort in den USA, also wo natürlich noch niemand geschieden wurde. Und auch so ein bisschen erste Liebe, aber das nur ganz, 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 ganz leicht. Also da nichts Kitschiges, eher dann die vier Mädels untereinander, die wollen dann so einen Mordfall oder die machen immer mal so Seancen auf dem Friedhof und dann wollen sie eben, sehen sie da den Grabstein von einem Jungen, der in den 1940ern ganz jung umgekommen ist und dem wollen sie eben nachgehen und denken dann, sie haben den Geist beschworen, aber halt als sehr realistisch und als Zwölfjährige halt. Und ach, die Musik ist ganz toll und dann fahren sie da mit dem Rad und spielen gegen die bösen Jungs aus dem Ort Baseball und dann verprügeln sie einen Jungen, der sagt, Mädels können nicht Baseball spielen. Ah, ich glaube, ich habe den Film vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen und ja, ich bin ganz, ganz traurig. Ich habe jetzt mal geguckt bei hier werstream.des, den gibt es nirgendwo. Also wenn jemand weiß, wo man den gegen kleines Geld bekommen kann, ich würde den gerne mal wieder sehen. Ja, und jetzt, das war jetzt mein Random Fact für euch. Also Marlene King, die Pretty Little Liars macht seit 7 Jahren, hat vor 21 Jahren einen meiner liebsten Filme gesehen. Ach, der ist ganz toll. Ach, und das Ende. Und ich habe da so geweint. Und ich glaube, ich würde jetzt wieder weinen. Und falls noch jemand die VHS hat.
Ich habe gerade mal geguckt, du kannst den, also vielleicht steckst du dir einfach auf deine Wunschliste und einer der netten Hörer kauft dir für 4,41 Euro als DVD-US-Import.
Bei Amazon? Ach so, bei, ja, gut. Ich hatte irgendwann, als ich das jetzt vor einer Woche rausgekommen hatte, habe ich den nicht gesehen.
Also, gibt es zumindest einmal zu
kaufen. Hier,
egal. So, ja, jetzt zur nächsten.
Passend zu Stand By Me, genau.
Stand By Me ist auch ein großartiger Film. Den kannst du, glaube ich, auf Netflix gucken.
Ja, und der schlägt aber genau in die gleiche Kerbe. Also wer ist Stand By Me mag, muss unbedingt Now and Then gucken. Also es würde ich jetzt sagen, ist 1:1, also nicht die gleiche Geschichte, oh Gott, nein.
Frauen.
Aber, also es ist auch so ein bisschen düster. Ich würde sagen, jetzt aus meiner Erinnerung, wenn ihr Kinder habt, vielleicht so ab 10 oder ab 12 können wir mal angucken. Also so ein bisschen hier auf dem Friedhof und so, ich glaube für 6-Jährige ist das noch nichts, verstehen das auch nicht. Ach, und das ist so lustig, die Ines flucht nie und dann so sagen die anderen immer so ein Mist und so und dann so, Roberta, na, ach, ist sehr schön, ach, den möchte ich. Das muss man da was beachten, was im Port? Das mit mir.
Ihr seht schon, Annemarie ist Feuer und Flamme für diesen Film. Nochmal zur Wiederholung, Now and Then. Ja, wie gesagt, wir verlinken es vielleicht mal, wenn ich dran denke. Kommen wir zur letzten Serie des Podcastes und das ist eine, da sind wir wieder beide, also Annemarie und meine Wenigkeit, drüber gestolpert. Annemarie, glaube ich, einfach weil sie den beiden Machern folgt, Robert King und Michael King, oder ja, Michelle King, so.
Michelle?
Ja, ja, Entschuldigung, ich bin noch mit einem Auge gerade gelesen. Michelle King, die Kings, wem das jetzt überhaupt nichts sagt, das sind diejenigen, die hinter The Good Wife stehen, wobei ich noch nicht ganz nach, also hast du den Stil schon, also denkst du schon, dass das identisch ist? Also nicht identisch, aber hättest du nicht gewusst, dass die das gemacht hätten? Hättest du mitgekriegt, dass das die Kings dahinter stehen sind?
Oh, also wenn ich das weiß ich nicht, aber jetzt wo ich es weiß, kann man auf jeden Fall den Score, also den eindringlichen, den man von der Good Wife kennt und liebt, also immer dieses schnelle, wenn Figuren in Eile sind oder allgemein, wenn die Story gerade sehr, ich sag's mal, brennt, so diese ich bin da schlecht drin, aber wer es kennt, weiß, was ich meine. Das ist auf jeden Fall sehr oft bei Braindead, darum geht's ja jetzt, mit dabei und so ein bisschen die Kameraarbeit. Also ich weiß nicht, ob das dann
ja, die Kamera, ja, also das Bild, das hat schon so ein bisschen, aber ich wusste halt auch, wer es ist.
Halb schief ranzoomen und dann wieder rausgehen, also das kommt mir auch von der Good Wife sehr bekannt vor. Aber also kann ich jetzt sagen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Aber, fangen wir mal.
Klugscheißen will, natürlich hätte ich das gewusst, aber nee, weiß nicht.
Das Interessante bei der Serie ist, dass es gefühlt irgendwie auf der einen Seite an Good Wife dran ist, so vom Look and Feel, und auf der anderen Seite aber nicht weiter weg sein könnte, aufgrund des Sci-Fi-Aspektes. Denn die Kings haben einfach eine Sache genommen. Zum einen sind sie auch sehr nah an der Zeit. Also wenn man sich den Vorspann anguckt, da ist der Parteikampf oder der Kampf um das Präsidentenamt noch voll im Gange. Also Hillary und Trump, die sind da beide sehr präsent. Aber das ist halt nur der Aufhänger, denn der eigentliche Aufhänger ist nachher auch so, sind so diese Rivalitäten zwischen den Demokraten und den Republikanern. Aber das ist es auch noch nicht, das wäre halt auch noch zu stereotyp, sondern der eigentliche Knackpunkt dabei ist, dass die Kings sich einfach eine Sache genommen haben. War das letztes Jahr, als dieser Komet in Russland abgestürzt ist. Also nehmen real existierende Aufnahmen von diesem Absturz in Russland, wo dieser Komet kommt, wo jeder quasi das gefilmt hatte, wo das nachher irgendwie auf jedem Social-Media-Account irgendwie zu sehen war, wo dieser Komet halt abstürzt und hautnah war. Und das ist so dieser Anfangspunkt. Das Smithsonian-Institut in Washington will dann diesen Kometen da irgendwie bergen, kostet aber Haufen Geld irgendwie. Das Budget ist knapp, weil das war dann auch wahrscheinlich, als es geschrieben wurde, ist so dieser Haushaltsstreik, dass die halt diese Ausgaben kappen und da gibt es kein Geld. Und der Komet kommt zwar, wird noch geborgen von halb russischen, also halb betrunkenen oder mehr oder weniger betrunkenen russischen Hilfskräften, wird über Schiff zurückgekarrt und ist dann in diesem Institut angekommen, aber keiner kümmert sich mehr drum, weil halt das Geld dann einfach fehlt. Zwischenzeitlich wird schon gemerkt, kommt irgendwann noch eine Frau ins Spiel, deren Mann auf diesem Schiff war und der sich halt radikal verändert hat, wie man eigentlich annehmen mag, zum Schlechten, aber eigentlich zum Guten, denn vom Säufer ist er halt zum Nüchternen geworden und sehr rational und irgendwie findet sie ihn etwas seltsam. Jetzt kommen wir zu den beiden Hauptcharakteren oder zumindest zu den wichtigsten Charakteren. Zum einen ist das nämlich, ich weiß gar nicht, ob man die Frau anders herkennt, Mary Elizabeth Winstead, die für ihren Bruder in Washington D.C., ich weiß gar nicht, was die genau macht, eigentlich so eine Public Relation, also so Öffentlichkeitsarbeit irgendwie macht, also da einen neuen Job kommt.
Nee, ich glaube, also er ist ja Senator oder, ja.
Genau, er ist Senator, der
die
Bruder.
Die müssen sich dann quasi den Fragen und den Begehren des Volkes stellen oder so.
Die Öffentlichkeitsarbeit quasi,
genau,
erledigen.
Genau, ja, schon. Und dann kommt da entweder irgendein Quatsch oder halt so wirklich jemand, der sagt, der muss mir jetzt helfen. Und so, er ist auch mein Senator.
Genau, und eigentlich wollte sie das gar nicht, sondern hat sich dann mehr oder weniger auf Drängen des Vaters dazu breitschlagen. Das ist übrigens auch von einem bekannten Schauspieler gespielt und sagt, okay, macht hin. Und dann ist es der erste Tag an der Arbeit und dann kommt gleich einer der Republikaner von der Gegenseite, gespielt von Danny Pino, der wiederum zu einem anderen Senator gehört, der...
Nee, das ist ihr Bruder.
Ach, das ist der Bruder. Wie hieß der andere dann? Also jedenfalls der von den Republikanern, der auf der Gegenseite, macht so ein Angebot und sagt, auf hier, wir können uns hier einigen, diesen ersten Tag da, vollkommen überfordert. Du hast, keine Ahnung, 3 Stunden Zeit, dich zu entscheiden. Und wenn das nicht passiert, dann machen wir halt da den Ausgabendeckel zu und dann werden halt, weiß ich, Hunderttausende entlassen und das ist allein deine Schuld. Und wie sich dann herausstellt, ist der andere Senator dann auch gespielt von Tony, wie heißt er, Salab oder so? Der Monk war, der da auch eben ein Alkoholiker im Prinzip spielt, der da Senator ist für die Republikaner. Und bis dahin ist das alles irgendwie auch so ein, eher so ein Politdrama. Und dann kommt so ein Punkt, wo eben diese Frau reinkommt, von dem der diesen Meteoriten da nach Washington gebracht hat. Und dann sehen sie ein Video und dann merken sie, okay, mit dem Meteoriten stimmt irgendwas nicht. Und unsere Hauptdarstellerin, wie heißt sie, L'Oreal, also fängt an zu ermitteln. Und wie sich herausstellt, war in diesem Kometen einer... Ich sage es mal, es war ein Haufen Käfer irgendwie da.
Bitte?
Krabbelkäfer. Kleine Käferchen, die da plötzlich ausbrechen. Und man merkt relativ schnell, dass diese Käfer eigentlich nur eins wollen. Die wollen die Gehirne der anderen aufessen oder besetzen oder irgendwie, ja, die spucken die halt aus. Man sieht es bei den Monks sehr, sehr plastisch nachher. Also da krabbeln die Käfer auf der einen Seite rein und drücken das Gehirn auf der anderen Seite raus und dann platzt das. Und die leben aber weiter und sind eigentlich von der Art und Weise immer noch ziemlich identisch. Aber leben dann plötzlich gesünder, trinken irgendwelche Smoothies, trinken kein Alkohol mehr. Dann kommt pausenlos so ein Song, keine Ahnung, ganz bekannter Song, den man, wenn man den hört, kennt man den auch, der da pausenlos eingespielt. Und immer wenn der kommt, weiß man, okay, die Typen, also die, sag ich mal, die Alien haben irgendwas damit zu tun, sind irgendwie in dieser Richtung und das kriegt die Hauptdarstellerin Laurel auch irgendwie so mit, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, aber sie kann es halt nicht greifen. Also sie weiß weder, dass da irgendwelche Käfer rausgekommen sind, noch, dass da irgendwelche Außerirdischen gekommen sind. Sie weiß nur, irgendwas stimmt da nicht, weil alle, die auf diesem Boot waren, erzählen mehr oder weniger die gleiche komische Geschichte. Ja, wer auf See ist und zurückkommt, der kommt halt verändert zurück und keiner ist, wie er vorher war und bla bla bla. Und das ist wirklich exakt der gleiche Wortlaut in gleicher Ausdrucksweise, in gleichem Tempo und sowas erzählt. Und diese Musik kommt und sie fühlt sich beobachtet. Wie stellt man sich vor, kann man vom CIA, FBI überwacht wird, also sie guckt halt irgendwo hin und 5 Leute gucken auf sie zu und sie hört diesen Song immer und immer wieder und es ist, ich habe den Piloten nur gesehen, ein Cast, der unheimlich also gut ist, der gefällt mir. Die Story bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich es mag oder nicht, weil es eben so eine Mischung aus Comedy, Politdrama und Sci-Fi-Moment ist, wobei ich nicht weiß, wie, also der Sci-Fi-Moment muss irgendwann noch stärker ausgearbeitet werden, weil gefühlt jeder Politiker oder jeder, der was Höherrangiges in Washington was zu sagen hat, eben durch diese Aliens, durch diese Käfer im Kopf da irgendwie ersetzt werden. Und in welche Richtung das geht, habe ich keine Ahnung. Also ich muss sagen, hätte ich nicht gewusst, dass es jetzt von den Leuten ist, die das gemacht haben, hätte ich vielleicht schon früher gesagt, dass es irgendwie ganz schön abgefahrener, Shit will ich nicht sagen, aber ziemlich abgefahrener Sci-Fi-Kram ist. Aber ich sehe halt immer noch dahinter, dass die halt auch diese Themen, was gerade so Demokraten und Republikaner angeht, da schon auf eine intelligente Weise thematisieren und mit einbringen. Also dass das nicht ganz so abgefahren ist, wie es vielleicht scheinen mag, denn man sieht so diese Hintertürgespräche und wie so Sachen abgesprochen werden und wie das genau funktioniert und was da für Erpressung mit dahinter steckt. Aber es ist insgesamt eine ganz, ja, ich sag's mal, krude Mischung, etwas seltsame Mischung, mit der man sicherlich warm werden muss, mit der man auch die Story mögen muss. Und ich bin wiederum überrascht, Anne-Marie, dass du, wie viele Folgen hast du geguckt?
5.
Dass du da wieder so Feuer und Flamme bist, gerade was so diese Sci-Fi-Komponente angeht. Also was reizt dich an der Serie dann so?
Da ist ja noch nicht so viel Sci-Fi. Also das muss man jetzt auch nach 5 Folgen sagen. Also ich ganz klar auch wegen der Kings dachte, also erstmal dachte ich, what the fuck, im Mai ist Good Wife zu Ende gegangen. Wie konnten die, okay, wann haben sie dann zu Ende gedreht? Vielleicht im März. Wie konnten die schon diesen Stoff im Kopf haben? Wie konnten die da schon eine richtige Story haben? Wie konnten die das jetzt schon drehen, dass das jetzt schon live geht? Also da bin ich ja immer wieder sehr beeindruckt, wie sowas in Hollywood alles funktionieren kann. Und wusste auch nur, dass es irgendwie so ein bisschen Politik, Monster, Action, Alien-Quatsch ist. Und also es hat mich einfach, weil es eben so ein, also für mich ist es schon ein ganz schöner Quatsch, der aber teilweise durch diese Politik-Komponente recht interessant ist. Es ist aber sehr viel Comedy oder Dramedy, also es sind sehr viele Witze dabei. Also dieses, die drücken sich ja auch zum Beispiel nicht das ganze Hirn raus, sondern nur das halbe. Also die andere Hälfte bleibt ja bestehen. Und das wird jetzt, also die ersten drei Folgen, da dachte ich so, ja, war also jetzt das mit dem Alien hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Das wäre so auch ganz interessant mit diesem Shutdown und dann hier Republikaner gegen Demokraten und dann eben die, zwischen den Senatoren. Ist ja eigentlich ganz interessant. Also mein Empfinden nach die ersten drei Folgen bauen so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche auf, wie das da alles gerade so funktioniert, wer gegen wen und bla bla. Und dann so ab der vierten Folge, vierte, fünfte habe ich jetzt gesehen, da tritt jetzt mehr wirklich diese Krabbelkäfer und Alien, what the fuck, mehr in den Vordergrund. Wir haben dann, Moment, muss ich ja auch mal kurz in die IMDb gucken, ein Arzt wird dann noch, ja, also wird tot durch die Krabbelkäfer und seine Tochter Rochelle, die ist selbst Ärztin und die nimmt sich den Ganzen so ein bisschen an. Sie freundet sich dann eigentlich auch mit Laurel an. Und so ein Gustav, der auch so ein, sagt halt ja, er liest viel und so, der quasi zu allem eine Meinung hat und auch medizinisch sehr auf Zack ist. Und der denkt halt, ja, wird von der NSA abgehört, finde ich dann ein schöner Querverweis zu Good Wife wieder, zu den letzten Handlungssträngen davon. Die drei bilden dann quasi so ein Team, die kommen dem dann ein bisschen mehr auf die Schliche und am Ende von der vierten Folge machen sie was, das will ich jetzt nicht spoilen, was sehr what the fuck ist, denke ich, nein, das können die doch jetzt nicht schon machen. Und die ganze fünfte Folge beschäftigt sich dann eben damit, wie man vielleicht diesen Krabbelkäfern oder was sie da im Hirn machen, entgegenwirken könnte. Das ist sehr amüsant, das hat mich sehr gut unterhalten. Und was du noch gar nicht erwähnt hattest, ist ja, achso, das kannst du ja auch nicht, wenn du nur den Piloten gesehen hast, Entschuldigung, jede Folge fängt mit einem Recap an, was wir ja auch kennen von anderen Serien, Previously on How I Met Your Mother, wie auch immer. Aber hier ist es ein Song, das geht 1-2 Minuten maximal und das ist sehr amüsant, fast eher so in Bildern wirklich sehen aus der vorangegangenen Folge oder Folgen, aber dieser es wird auch erklärt und das als Song in Reimform. Und das ist so lustig, also es ist teilweise manchmal der lustige Part der Folge, auch wenn auch ab und an andere Witze gestellt kann, aber das ist so gut, das hatte ich in meiner Seriengeschichte noch nicht, das finde ich sehr erfrischend und macht wirklich nochmal, weil wir ja eben so viel haben. Wir haben an sich dieses ganze Politik gedönst, dann haben wir die Senatoren, dann haben wir die, die jetzt schon von diesen Aliens infiltriert sind, dann haben wir eben die Spur von Laurel, wie viel kriegt sie jetzt langsam mal mit, dann jetzt Gustav mit dabei, wir haben noch so ein paar andere, FBI, glaube ich, war noch mit dabei und das fasst das immer sehr, sehr gut zusammen. Das hat mich, das erfreut mich sehr, das ist auch noch so ein Pluspunkt für die Serie und mir gefällt es immer besser. Also die ersten drei Folgen, als es noch mehr nur dieses Menschliche war und dachte ich so, ja, man, jetzt muss man ein bisschen mehr mit diesen Krabbelkäfern passieren. Da war schon so ein bisschen, ne. Und ab der vierten Folge ist das für mich dann eingetreten. Da wird der Fokus mehr darauf gelegt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sind denn da überhaupt
geplant. Ich glaube, 13 sind geplant für die erste Staffel. Ja,
also ich weiß halt auch nicht, was da dann wirklich noch passieren soll, dass das gut aufgeht. Also in der IMDb ist irgendwie 10.
Dann also hier steht, CBS 13. Announced a 13 Episodes straight to series. Okay. Also ja, 13.
Das, ja, okay. Dass die IMDb hier wieder Quatsch. Ja, keine Ahnung. Also was da dann wirklich noch passieren soll. Sehr kurios sind auch immer die Folgentitel. Die sind mega lang und ja, also passt irgendwie schon immer zur Folge.
Was ich gelesen habe, was ein Kritiker gesagt hatte, dass also was ihn an der Serie reizt, ist, dass vieles, was momentan so kommt, sehr dunkel, düster ist irgendwie und das ist das halt nicht. Es hat zwar dieser intelligenten Momente, da wird halt schon Politik, ich weiß gar nicht, wie das in den nächsten Folgen ist, wird da schon dieses politische Leben auch nochmal so thematisiert?
Ja.
Aber trotzdem mit so einem humoristischen Unterton und eben mit so einem abgefahrenen, ich sag jetzt mal, Sci-Fi-Komponente.
Also Sci-Fi nicht.
Ja, guck mal, also wenn Krabbelkäfer aus dem All kommen.
Ach so, ja, das, aber es
das ist schon
ja,
eine Sci-Fi-Komponente.
Das war's schon.
Ich meine, das ist ja schon.
Ja, aber ich dachte, du erwartest da jetzt noch mehr.
Nee, aber einfach ein bisschen Erklärung oder was da passiert oder ob das einer rauskriegt. Also es ist schon abgefahren, aber irgendwie seltsam.
Ja, irgendwie. Und es ist halt auch ganz lustig, also oder interessant lustig, wie Laurel dann in diesem Politiker-Dunst dann auch nicht richtig weiß, wem kann sie wirklich vertrauen. Kommt dann eben noch so ein FBI-Typ dazu und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also das ist dann auch immer noch eine coole Charakter- oder ja, also zwischenmenschliche Entwicklung, die dann Spaß macht, so zuzuschauen. Ich mag eben die Hauptdarstellerin sehr gern, die ist mir sehr, sehr sympathisch. Und eben die Rochelle spielt, die hat in der letzten Staffel von der Good Wife, da war es diese Monica, die sich dann, ja, die Lockhart Gardner oder Lockhart Florick, wie auch immer, Argos, dann verklagt hatte wegen ihrer Einstellungspolitik. Und die mochte ich da eigentlich schon ganz gerne. Und hier sieht man dann, was sie echt für eine coole Schauspielerin ist. Und da hatte ich irgendwie so im Nachhinein dachte ich, ach, die hätte auch länger bei Good Wife schon mitgehen können. Und ich hoffe, deren Rolle wird jetzt auch noch mehr hier bei Braindead. Also das ist auch so eine, also da muss man, finde ich auch, da muss man wirklich reinschauen. Da kann man jetzt von unseren Erzählungen, ich bin ja auch nicht hundertprozentig überzeugt von dieser Serie, weil es ja schon, also es gibt ja auf und zu ganz schöner Quatsch, ist halt mit diesen Krabbeltieren das. Also ich finde es auch krass, wie ernst sie das spielen und wie realistisch das dargestellt wird, dass wirklich jetzt morgen passieren könnte. Und ach Gott, Himmel, vielleicht ist es ja schon passiert.
Oder es ist eine Anspielung auf die Politiker, dass die halt stellenweise wirklich, korrupt oder gedankenlos da ans Werk gehen. Keine Ahnung.
Ja, na klar.
Lass mal Alex ganz kurz zu Wort kommen noch. Ja. Der mag's ja überhaupt nicht. Du findest wirklich Bullshit.
Oh, das war so mega, mega Blödsinn. Also wenn man dir jetzt so zuhört oder euch so zuhört, dann ist es auch irrend, ne? Wenn man sagt, auf der einen Seite eine schöne Polizei, auf der anderen Seite kommen wir mit Käfer irgendwo her und krabbeln dir in den Kopf rein und essen. Ja, Blödsinn. Ich fand auch leider das dann beim Gucken halt mehr Blödsinn und ich habe auch ja dieses Good Wife nie geguckt und war auch, glaube ich, gar nicht einfach mehr ein Ding. Und wenn das dieselben Schauspieler sind.
Nee, Schauspieler nicht, das sind nur die gleichen Schreiber dahinter. Also, aber die Good Wife kannst du da auch nicht vergleichen. Das ist mir nochmal eine ganz andere Liga.
Nee, also wirklich nicht. Das ist jetzt nur für uns, für die Good Wife mochten, können prinzipiell, wahrscheinlich finden sich da vielleicht ein bisschen mehr wieder, aber das hat jetzt mit der Serie, die steht trotzdem für sich alleine da.
Ja, aber wie gesagt, ich fand das total albern. Auch mich interessiert halt auch dieses so politisch, kann man auch nicht sagen, politisch finde ich, fand ich heute wieder House of Cards immer sehr, sehr gut oder gut. Aber das weiß ich, hat mich überhaupt auch wieder nicht abgeholt, ich weiß auch nicht, das war total langweilig und Kombination fand ich so albern. Ne? Und
ja, das ist ja das. Das Format ist schon also sehr gewöhnungsbedürftig. Man weiß nicht so richtig, in welche Richtung geht das, weil sie eben so seltsame Komponenten miteinander verstricken. Also es ist weder das eine noch das andere. Genau,
ja,
also
das finde ich auch. Ich bin der Typ, dass man sich für eins entscheidet und das durchzieht und dann hätte ich das, finde ich, mit Alien gewesen, wäre auch mal geguckt. Aber so leider... ob nix.
Kommt da irgendwas raus noch an, Marie? Also du hast ja gesagt, fünf...
Käfer, achso.
Nee, ja, die Käfer, das, nee, fünf Folgen gesehen, wo du sagst, das geht dann, also es wird irgendwie klar, warum jetzt diese Käferkomponente dabei ist?
Erstmal noch nicht, nein. Naja. Also die Herkunft oder eines der, weil es ja, manche werden ja absichtlich damit infiziert und manches passiert aus Versehen und das wird so ein bisschen dieses aus Versehen, wo es herkommen könnte, wird in der fünften Folge dann lokalisiert, aber mehr erstmal noch nicht. Also wer da jetzt gezielt dahinter steckt, noch nicht
wirklich. Und übernehmen diese Käferhörner dann irgendwie auch eine Führungsrolle, wo man merkt, okay, da ist eine fremde Macht im Spiel? Oder weil die im Piloten ist ja so, das, was man sieht, das wirkt alles noch irgendwie, ja, noch nachvollziehbar. Also die sind halt politisch genauso irgendwie aktiv.
Vielleicht ist es auch wieder so eine Anspielung auf Trump, dass ihm
ein Alien das Gehirn abgesaugt hat.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Also es gibt da eine coole Stelle, ich weiß jetzt nicht, welche Folge, wo zwei Nachbarn, die sich gerade kennengelernt haben und die werden über Nacht beide eben, naja,
infiltriert.
Von Käfern infiltriert. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und beide sind dann mit gegensätzlichen politischen Einstellungen, treffen sich dann eben in ihren Autos auf der Straße. Also der eine ist dann Hardcore-Republican und der andere Demokrat und dann, ja, bekriegen sie sich quasi. Und das ist sehr amüsant, dass dann wieder dieser hochfeine Satire-Humor. Ja, das macht sehr viel Spaß, aber jetzt wirklich, wer jetzt dahinter steckt, wer jetzt wen, dann gibt es ja welche, die sind da, also teilweise komplett gegen Democrats und Republicans und es, für mich erschließt sich das jetzt noch nicht wirklich, was da das große Ganze sein soll. Oder ich habe vielleicht noch nicht verstanden, weil ich an den unwichtigen Stellen nicht richtig aufgepasst habe. Kann natürlich auch sein, aber ich gucke jetzt erstmal weiter, mal gucken, was passiert. ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, jetzt ab den letzten zwei Folgen, da hat es mich dann nochmal mehr mit reingerissen, sonst wäre es vielleicht auch, zu langweilig gewesen, aber jetzt wird der Fokus eben mehr auf die Krabbelkäfer gerichtet, da wird das vielleicht nochmal was.
Okay, ich würde sagen, hier werden wir auf keinen grünen Zweig kommen, auf keine Übereinstimmung, das ist eine sehr spezielle Serie, wo man einfach mal reinschauen muss, ob einem dieses Genre gefällt. Ich kenne, wie gesagt, also kennen ist übertrieben, aber halt habe einige Kritiker gelesen, die da wirklich überzeugt davon waren, von diesem, ich sag's mal, diesen Genre-Mix, aber weil es einfach auch mal, und das muss man der Serie vielleicht zugutehalten, auch mal wieder in gewisser Weise etwas Neues ist, was es eben so noch nicht gab, und allein deshalb lohnt sich's vielleicht, da auch mal reinzugucken oder zumindest dem eine zweite Chance zu geben. So. Das soll es dann auch gewesen sein. Die entsprechenden Serien sind dann nochmal mit entsprechenden Bewertungen auf fortsetzungfolg.net zu finden. The Night of the Jim Gaffigan Show und Brain Dead. Und ich denke, bei dieser Ausgabe von Fortsetzung folgt, sollte auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein, denn wir sind relativ breit aufgestellt, auch von den Meinungen und von den Punktzahlen ist es eben auch sehr unterschiedlich gehalten hier. So, dann soll es das gewesen sein. Wenn Annemarie nichts hat als kleiner Ausschmeißer, würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net